Bewegtbild-Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
Lecker Schulter ist.
Oh, das perlt aber auch wieder.
Schulter ist am Nachmittag, gibt nichts Besseres aus der Dose.
Genau.
Ja. Die Bewegtbild-Banausen.
Yes.
Once again.
Ja, Episode 339.
Wie viel Bewegtbild-Banausen, Podcast-Menschen brauchst du, um eine Glühbirne einzuschrauben?
Na?
Weißt du es nicht? 5002.
Okay.
Zwei, die Glühbirne einschrauben und 5000, die zuhören.
Mhm. Und warum müssen wir jetzt schon zu zweit sein, um eine Glühbirne einzuschrauben?
Weil wir doch die Bewegtbild-Banausen sind, Mensch.
Und wir sind so beschränkt, dass wir sogar zu zweit sein müssen, um eine Glühbirne einzuschrauben, oder was?
Nein, wir sind Podcaster und selbst bei den einfachsten Dingen, die wir machen und die wir erzählen, brauchen wir halt 5000 Zuhörer, die halt irgendwie uns dabei begleiten.
Ja, das haben wir ja neulich schon besprochen, dass das ein Konzept ist, was wir beide nicht so spannend fänden, wenn wir einfach nur den ganzen Tag unseren Alltag irgendwie dokumentieren.
Das war doch nur ein Beispiel. Wir machen doch auch Vorgeplänke, wo wir unseren, du hast doch auch erzählt, wie du hier beim Arzt saßt und so. Das hat doch nichts mit Filmen zu tun. Das war doch einfach nur, das waren doch einfach nur Anekdoten.
Ja, aber
musst du denn immer alles zerreden?
Nee, ich frage mich nur, willst du jetzt hier anfangen, irgendwelche Glühbirnen auszutauschen oder was?
Genau, ja, genau. Du musst
hast du da was vorbereitet?
Wortwörtlich musst du das nehmen.
Ja,
ich
habe
dir den Weihnachtsbaum
ja
mitgebracht und wollte die ganzen Glühbirnen von dem Weihnachtsbaum einzeln dann einschrauben mit dir.
Okay, cool.
Cool, super. Aber jetzt hast du so eine große Bude, wieso habt ihr keinen Weihnachtsbaum eigentlich?
Ach.
War das eine Diskussion?
Nee, das war noch keine Diskussion.
Noch keine?
Ja, also ich habe halt
ein bisschen spät jetzt, oder?
Wie, warum denn? Man kann doch immer noch einen Weihnachtsbaum, also
5 Tage vorher, weiß ich nicht.
Hast du denn einen Weihnachtsbaum?
Ihr baut auch 5 Tage nach Silvester, ballert ihr hier Böller, oder?
Ja, ist so Latte. Klar, warum nicht?
Den Rest des Jahres.
Nee, Böllern bin ich ja eh nicht so ein Fan von.
Ja, das wissen Freunde unseres Podcasts, dass du da kein Freund von bist.
Ja, ich finde das halt für die Tiere. Und außerdem wird halt übelst viel Kohle verballert, Alter, für nix und mir.
Ich finde es auch totaler Schwachsinn, mich interessiert das überhaupt nicht. Also früher fand ich es flashing natürlich, wo ich klein war und dann Hundehaufen zum Explodieren gebracht habe.
Mhm.
Mit irgendwelchen Böllern, die noch rumlagen und die irgendwie noch nicht...
Ja, eben, ist ja was anderes.
Das
ist zumindest.
Das war meine genau. Das war so meine aktive Böllerzeit, aber je älter ich wurde, desto unsinniger fand ich das auch.
Da gab es eine aktive Böller.
Ja, so als Kind rennst du ja schon durch die Gegend mit deinem BMX-Rad und sammelst irgendwelche Böller ein, die noch funktionieren. Da kann ich ja nicht sagen, dass ich das da schon scheiße fand.
Mhm.
Aber später halt. Mit 70. So. Da fand ich es nicht mehr geil.
Okay. Gerade sagen, letztes Jahr ist aufgehört.
Genau.
Ja, nee, das ist ja in manchen Schweizer Städten ist das ja schon komplett abgeschafft. So Feuerwerk um Mitternacht.
Auch verboten jetzt, also vom Gesetz her oder? Wie abgeschafft?
Das weiß ich gar nicht, aber zumindest so die größte Supermarktkette verkauft kein Feuerwerk mehr.
Ah ja, die fördern das also nicht mehr.
Ja.
Finde ich, würde ich unterstützen.
Ja, das ist super.
Unsinn.
Haben sie doch hier auch mal gemacht, oder? Und dann sind halt alle irgendwie nach Polen gegangen, um Böller zu kaufen. Ja. Ich weiß gar nicht, ist das jetzt eigentlich, wie ist denn das denn jetzt in Deutschland in den Supermärkten?
Gute Frage. Ich kaufe hier kein Feuerwerk, insofern blicke ich da auch nicht mehr durch, was man darf und was nicht darf. Ich glaube, das war nur so ein Experiment, was ein Jahr durchgezogen haben. Im nächsten Jahr war es, glaube ich,
ist schon wieder,
haben sie wieder gemacht. Erledigt, meiner Meinung nach, ja.
Okay.
Na, super. Sicher bin ich mir nicht.
Mhm.
Aber spätestens doch, wenn du am 1. Januar dann wach wirst und dann auf die Straße gehst, spätestens dann weißt du auch, Alter, es ist alles verdreckt, überliegen diese Reste rum und du denkst, Alter, warum? Sieht nicht schön aus.
Ja.
Schön die Stadt einfach mal vergewaltigt. Was soll der Scheiß?
Ja, stimmt schon. Je nach Stadtteil sieht es danach echt aus wie im Kriegsgebiet. Er ist übel.
Ja, auf jeden Fall. Das hat mich dann zu der Entscheidung gebracht, dass ich ein Haus in Zehlendorf kaufen werde.
Ah ja?
Ja, da wird nicht so viel geböllert und da habe ich meine Ruhe.
Da wäre ich mir mal gar nicht so sicher.
Meinst du, da wird auch geböllert?
Ja.
Mhm. Aber dann doch in ihrem eigenen Garten.
Und auch
mit
Ruhe und so. Also.
Ich würde dann so in den Nachbargarten würde ich einfach was reinschmeißen.
Ja. Ich weiß nicht, ich bin mir nicht so sicher, dass es da so viel ruhiger ist.
Ich kann, also rein von der Logik her würde ich sagen, in so einem Wohnblock, in so einem Problemviertel, wird wahrscheinlich mehr geballert als in so einer Zehlendorfer Einfamilienhaussiedlung, oder?
Ja, anzunehmen. Ja.
Also allein schon wegen der Anzahl der Menschen, die da wohnen.
Ja, aber da gibt es dann bestimmt so Einzelne, die dann maßlos übertreiben.
Hat Zehlendorf auch so ein Ghetto?
Bestimmt nicht, ne.
Wo sie sagen, so ja, das ist so die fiese Gegend von Zehlendorf. Also das ist wahrscheinlich...
Ja, wahrscheinlich S-Bahnhof Zehlendorf, da ist ja schon, da hängen ja schon auch ein paar...
Wenn da so einer mit dem Motorrad vorbeifährt, ist das schon ein fieser Krimineller, oder? Wenn so einer durch Zehlendorf fährt. Irgend so ein Beamter auf dem Motorrad ist schon dann, werden schon die Türen abgeschlossen, oder?
Da ist wahrscheinlich der Postbote schon Ghetto.
Der ist schon Ghetto, ja. Mhm. Ich glaube, da ist der Standard ein bisschen anders.
Ja gut, aber nee, ich habe nicht vor, nach Zehlendorf zu ziehen.
Noch nicht. Du hast auch nicht vor, nach Wilmersdorf zu ziehen. Und
richtig.
Siehst du mal, wie schnell es gehen kann.
Ja, aber ich glaube, hier werde ich erstmal eine Weile wohnen.
Hier wohnt er jetzt eine Weile.
Mhm.
Ja, da du hier auch eine von wegen On-Air-Lampe anbringen willst, sollte man das Ganze ja eine Weile hier durchziehen.
Ja, eben. Ich will ja Schallabsorber und Diffusoren und sonst was an den Start bringen. Also ja.
Einige Pläne.
Mhm.
Ja. Wollen wir mal gucken. Manche Pläne werden ja von dir immer relativ fix umgesetzt, andere wieder nicht so.
Ja, andere dauern.
Werden vor dir hergeschoben.
Das ist auch schon ein Projekt. Ich habe mich da mal versucht einzulesen, das ist aber auch eine Wissenschaft für sich.
Mhm.
Und bevor ich jetzt anfange, mir irgendwelche Eierkartons an die Wand zu tackern.
Sieht wahrscheinlich nicht so toll aus. So.
Eben, hätte ich halt Bock auf was, was nicht so komplett scheiße aussieht.
Aber wir könnten doch die Eierkartons dann verstecken, indem wir so unsere Galerie hier aufhängen von den Supportern des Monats und so.
Genau.
So Gemälde halt einfach drüber hängen.
Verkleinern wir den Raum einfach nochmal um 2 Meter.
Ist doch gut für den Sound, wenn ich das richtig verstanden habe.
Das schon, siehst ja. Du? Aber ich glaube, es geht noch eine Ecke geiler.
Es geht noch eine Ecke geiler. Na gut, ich bin gespannt, was du dir ausdenkst.
Na, ich glaube, ich will mal mit der Decke anfangen.
Mhm.
Und dann halt so die beiden Wände hier.
Und die Decke wird dann so mit so verschiedenen Stoffbezügen und so einfach abgehangen, so dass es aussieht wie so eine Kunstinstallation, wenn du hier reinkommst, oder?
Nee. Nee, da gibt es ja so Platten, die du entweder hängen kannst oder auch direkt ranschrauben oder kleben sogar.
Brauchst du Platten? Ich habe welche. Mein ganzer Keller ist voll.
Willst du noch ein paar Platten loswerden?
Wenn du willst, kann ich dir ein paar Platten geben, ein paar aussortierte.
Okay. Was willst du denn für Platten loswerden?
Ja, so eine alte Boys to Men Slow Jam Maxi brauche ich jetzt nicht wirklich noch. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich mir irgendwann auflege. Und die feiere ich auch nicht, wenn ich die in die Hand nehme und sage, Alter, hier, Boys to Men.
So, wenn ich jetzt ankomme und sage, ich will End of the Road hören, dann sagst du, ja, muss ich auf Spotify zurückgreifen. Habe ich nicht mehr auf Vinyl.
Im Moment habe ich die Platten noch nicht verschenkt an jemanden, der sein Zimmer abhängen will. Insofern, im Moment könnte ich dir damit noch helfen.
Ja.
Mit der End of the Road auf
Vinyl. Nee, das wäre auch nicht wirklich ein geeignetes Material.
Okay, verstehe. Du meinst andere Platten?
Ja.
Mhm.
Ja, aber da arbeite ich dran. Also es wird auf jeden Fall noch einen Moment dauern, aber der Plan ist ja schon, zumindest mal diesen Raum hier ein bisschen akustisch ein bisschen besser zu gestalten.
Work in progress.
Ja, ja, da geht ja noch einiges.
Ja, ich glaube, du musst mal einfach wahllos random in die Episode 162 oder so reinhören oder 52 und dann hast du nicht mehr so viel am Sound rumzumäkeln, den wir heute, weil es hier ein bisschen mehr halt oder so.
Ja.
Das ist harmlos.
Naja. Wir wollen uns ja weiterentwickeln.
Wir wollen uns weiterentwickeln, natürlich.
Ja.
Ich meine, Stagnation ist der Tod.
Ja,
des Fortschritts.
Klar, auf jeden Fall. Jetzt wird es auch philosophisch, Alter.
Ich dachte, ich hänge noch was Schlaues mit ran, obwohl schon schlauer.
Hat funktioniert.
Sehr gut.
Diskutieren wir jetzt noch ein bisschen über Stillstand im Leben, ja?
Ja, ja, gerne. Wir können ein bisschen über Kommunismus
Dabei, du proklamierst hier immer wieder ganz stolz, dass du seit über 20 Jahren irgendwie einen unveränderten Lifestyle hast.
Da ist gar kein Stolz dabei, sondern eher
Ach so.
Traurigkeit.
Ach so, okay. Ja.
Ich weiß nicht, ob das erstrebenswert ist, dass man auf die 70 zusteuert und immer noch PlayStation-Spiele mit seinen Kumpels zockt und wechselnde Freundin hat und einen relativ jugendlichen Lifestyle hat.
Naja, also ich glaube, es gibt Leute, die landen dann da erst, aber das bei dir ist ja eher das Thema, dass du das halt seit irgendwie 20, 30 Jahren unverändert machst.
Das stimmt, ja. Aber ich bin langsam in dem Alter wie dieses Steve Buscemi Funpick, wo er mit dem Skateboard und der umgedrehten Baseballmütze so in dem
okay.
Neben den Kabinen da steht, neben den Lockers. Und,
na super. Du bist so ein creepy Onkel.
Creepy Onkel.
Der ewig jung gebliebene.
Ja.
Mhm. Naja, also wenn du da ein Bedürfnis hast, was zu verändern.
Ich bin schön mit dem Billie Eilish T-Shirt unterwegs. Da lacht der liebe ich aus.
Oh Gott, ey. Aber das ist immer so Billie Eilish, Alter. Es ist halt wirklich ein extrem verzweifelter Versuch, jung zu wirken.
Ey. Voll, oder?
Ich bin voll down mit der jungen Generation. Hier, Billie Eilish, ist voll mein Jam.
Total, ja.
Ich bin auch oft suizidgefährdet. Ja, Emo finde ich voll gut. Ja, gut.
Da gab es mal in der Bravo, gab es mal so einen geilen Artikel, wo Lady Gaga ein Suicidal Tendencies T-Shirt trägt. Was ja.
Vielleicht musst du auch einfach mal aufhören, die Bravo zu lesen gestern. Wird das auch was mit dem Verändern des Lebenswandels?
Meinst du, ich soll mein Abo kündigen?
Ja, es ist an der Zeit. Komm.
Und dann, wo sie dieses Suicidal Tendencies T-Shirt getragen hat, von dieser Heavy Metal Crossover Band aus, mhm, aus den 80s und 90s, hat er die Bravo geschrieben, müssen wir uns Sorgen machen?
Ey, wenn nicht mal die Redakteure wissen, Alter, ich so, Alter, wer Suicidal Tendencies sind, das ist schon echt dünn.
Das war wirklich dünn.
Oh mein Gott.
Da ging mein Skaterherz auf jeden Fall auf Grundeis, als ich das gelesen habe. Ich so, hier kündige ich mein Bravo-Abo, immer noch nicht gemacht. Ja. Aber jetzt, wo Lee es sagt, mache ich das auf jeden Fall.
Naja, also vorausgesetzt, du hast halt Lust, da was zu verändern, ne? Das wär doch mal ein guter Ansatz.
Aber immer doch, ich bin doch kein lustloses Wesen.
Naja, immer doch. Also,
Stagnation oder Stillstand?
Ja, aber warum stagnierst du denn seit über 20 Jahren?
Das ist ja kein Stagnieren, das ist ja einfach ein...
wie jetzt? Hast du auch gerade gesagt?
Enjoying the life. Going with the flow.
Also was jetzt? Hast du ein Bedürfnis nach Veränderung oder nicht?
Was mein Lifestyle angeht?
Ja.
Natürlich nicht.
Natürlich nicht, sagt er. Ja.
Was eine Frage,
das hier doch nicht so.
Living the dream.
Okay, ja, gut. Oh, geil, ey. Der YOLO-Guess. Sehr schön. Ja, voll, Alter.
Wie, du zockst PlayStation den ganzen Tag, hast nichts zu tun und arbeitest nur 2 Tage die Woche. Muss doch was ändern an deinem Leben, ey. Ja, bestimmt, ey.
Ja, das Ganze jetzt noch in der sonnigen Gegend und ist wirklich perfekt, Jackpot,
ja. Alter. Ja, perfekt,
ja.
Hm.
Ja, ich beneide ja auch regelmäßig einen Freund von mir, der nach Conil ausgewandert ist.
Wohin?
Conil.
Wo ist das denn?
Südspanien.
In Südspanien, okay.
Ja.
Das ist auf jeden Fall auch nice. Aber es ist, weiß nicht, ich habe da einen großen Respekt
Quatsch,
vor. Nee,
Portugal man... sogar schon, oder? Fuck, ich habe vergessen, in welchem Land der wohnt. Oh, zu schon. Hart, ich weiß nur, dass es Conil ist. Der nächste Flughafen ist Cadiz.
Okay. Ja, aber da habe ich auch Respekt vor, weil entweder hast du krasse Rücklagen, dass du da überleben kannst, weil... Du wechselst halt in eine sonnige Gegend, aber meistens ist das dann so, wenn du da einen Job annimmst, verdienst du einfach mal ein Drittel von dem, was du hier verdienst.
Ja, gut, aber das Leben ist auch sehr viel günstiger.
Ja, gut, das ist auch ein bisschen günstiger. Aber irgendwie so denke ich so, also gerade in Serbien habe ich mich unterhalten, da ist das Wetter super und die haben da, du kannst da billig natürlich ein Haus am Meer kaufen, aber wenn du Anwalt bist, verdienst du halt einfach mal 500 Euro im Monat. Wo du auch denkst so, Alter, stell dir vor, du bist hier Anwalt und wanderst aus in eine sonnige Gegend und verdienst auf einmal 500 Euro im Monat.
Ja. Ja, nee, der hat das schon clever abgecheckt für sich, aber hat sich da halt echt eine geile Butze direkt am Wasser gekauft. Also
geil.
Der guckt von seiner Dachterrasse aufs Meer.
Ist er Lotto-Millionär?
Nee.
Das nicht.
Geht auch ohne. Weil, wie gesagt, das Leben ist schon auf jeden Fall eine Ecke günstiger.
Okay, ja gut, aber du musst ja trotzdem was machen. Und
Ja, wie gesagt, das hat er vernünftig abgecheckt.
Na ja.
Das geht.
Das geht alles klar.
Aber deswegen, da denke ich mir halt auch immer, ja, der hat halt fast das ganze Jahr über echt geile Temperaturen.
Ja, also wenn man natürlich Wert aufs Wetter legt, ist man in Deutschland meistens nicht so gut bedient.
Vor allem jetzt stell dir mal vor, der trinkt auf seiner Dachterrasse seinen Kaffee morgens, dann spaziert er runter, ist in 5 Minuten im Wasser, schwimmt da erstmal eine Runde und beginnt so seinen Tag.
Tja.
It's completely outrageous.
Das ist großartig, Alter.
Für uns natürlich outrageous.
Ja, siehst du, ich gehe hier ins Hallenbad. Auch schön.
Ja, es geht noch besser. Es gibt noch eine Steigerung zu unserem Standard. Aber man muss ja auch ein bisschen Raum nach oben lassen.
Na gut, wir arbeiten darauf hin.
Wir arbeiten darauf hin, ja genau. Also supporten.
Unbedingt.
Wir wollen auch auf der Dachterrasse mit einem Blick aufs Meer unseren Kaffee trinken. Im Moment.
Wir würden sogar von dort podcasten.
Ich würde sogar anfangen, Kaffee zu trinken.
Ach, dafür dann schon, ja.
Dafür würde ich dann noch einen Kaffee trinken. Genau, wir würden von da podcasten. Wir würden euch nicht im Stich lassen. Mhm. Dass ihr sagt so, ey, ihr habt uns reich gemacht und jetzt... Jetzt lassen wir euch hängen. Nee, so nicht. Ihr kriegt trotzdem euer Stoff. Ja. Auch reiche Menschen gucken Filme.
Da ist was dran, ja.
Noch ein schlauer Satz von mir heute.
Mensch, guess was ist denn heute los?
Wahnsinn.
Ja.
Ja, wie sieht der Fahrplan für heute aus?
Wir haben 2 gemeinsame Projekte. Das heißt, wir fangen mit einem von denen an. Und das andere bringen wir am Ende. Und dann hat jeder noch seinen eigenen Kram dabei.
Und jetzt geht's los mit dem Weihnachtscontent, weil... Beide Filme kann man durchaus als Weihnachtsfilme bezeichnen und unsere Auftragsreporter nicht, dass die uns nur jeden Monat irgendwie noch zuballern mit 30 Filmen, die wir noch gucken müssen. Diesmal sind auch noch Weihnachtsfilme dabei. Das heißt, ja, diesmal müssen wir uns auch noch darum kümmern, dass die noch irgendwie rechtzeitig vor Heiligabend released werden.
Mhm.
Also
na gut, da das Auftragsfilme für Dezember waren, kommt es wahrscheinlich hin, oder?
Ja, aber normalerweise sagen wir, okay, den machen wir dann irgendwie in der letzten Dezemberwoche oder in der letzten Novemberwoche oder wann auch immer. Das ging ja diesmal nicht, weil wir diesmal auch ein bisschen kalkulieren mussten, dass die Filme rechtzeitig rauskommen.
Naja, ist ja nicht so, als würden wir heute alle davon abfrühstücken. Da kommt ja noch was.
Ja, aber alle bis Heiligabend. Die mussten trotzdem zeitlich ein bisschen
kalkulieren. Ja, ja, nee, das auf jeden Fall.
Ja.
Ja. Und heute sind es zwei.
Ein paar Supporter hatten ja Gnade walten lassen. Gerade so aus dem Azubi-Dunstkreis. Wir sind ja von der Laufzeit dann, also von ihm, der Kurzfilm, den wir mit Hoffi besprochen haben, und der heutige Film von unserem nagelneuen Auftragssupporter. Die sind ja von der Laufzeit dann doch so überschaubar, dass ich denke, okay, haben wir zum Jahresende jetzt keine 3-Stunden-Schinken auferlegt bekommen. Das ist ja ganz nett.
Voll nett.
Cool. Und selbst der zweite Film heute ist ja auch nicht besonders lang.
Ja. Also man konnte wirklich halt beide Filme heute zusammen, da haben wir sonst Filme, die länger sind.
Aber ich glaube, das Genre der Weihnachtsfilme allgemein, ist da kurz, fällt mir jetzt keiner ein, der jetzt irgendwie 3 Stunden geht, oder? Jetzt massig Überlänge hat.
Wahrscheinlich nicht.
Die sollen ja auch alle so ein bisschen familientauglich sein. Wenn du da so einen 180 Minuten Weihnachtsfilm rausbringst, ist es wahrscheinlich kontraproduktiv.
Naja, für sowas zeigen sie dann irgendwie 10 Gebote oder sowas.
Ja, gut.
In so Bibelkram.
Monumentales Zeug. Ja. Aber das ist ja mehr so, das ist ja dann mehr so Ostern, oder? Fernsehprogramm.
Echt? Bringen die nicht auch Inhalt an Weihnachten irgendwas? Ich meine, da geht's auch irgendwie um Jesus.
Ja, aber ich glaube, so ein Jesus von Nazareth und so diese klassischen Bibelfilme sind, glaube ich, mehr so, laufen mehr Ostern. Das Leben des Brian natürlich als ganz vorne mit dabei, als großer.
Naja, gut, aber großer er gibt's ja auch irgendwie Sinn. Ne? Also ich meine, das war ja ein Comeback. Hat keiner kommen sehen, das
Ding. Ja.
So gesehen. Ist Ostern wahrscheinlich das größere Happening, aber so.
Besser als Sister Act auf jeden Fall, das Comeback.
Ja.
Gut.
So, wir fangen an mit, das ist schon angesprochen, das ist ein Fernsehfilm, der 48 Minuten geht.
Mhm.
Also eine Art Fernsehspecial und heißt Emmett Otter's Jug Band Christmas. Aus dem Jahr 1977.
Genau. Ich habe es auch angekündigt, dass wir einen nagelneuen Auftragssupporter im Portfolio haben. Und den haben wir jetzt einfach mal Dennis den Dritten getauft, damit er nicht damit er sich auch ja unterscheidet von dem Fußvolk, der auch angestellt ist bei uns und der unsere Drecksarbeit immer macht. Sondern der soll auch vom Namen her ein bisschen feiner klingen. Deswegen ist das Dennis der Dritte und das ist sein Nachbar und die kennen sich sogar und die haben damit noch einen dritten Dennis. Wenn der uns anfängt zu supporten, dann weiß ich auch nicht.
Oh Mann, ey. Dann brauchen wir wirklich einen neuen Namen.
Uns gehen die Namen aus langsam.
Ja.
Aber von dem ist dieser Film. Und für diejenigen, die überlegen, uns zu supporten und die überlegen, wann die uns supporten, es ist auch nicht wichtig, ob ihr Ende des Monats oder Mitte des Monats irgendwie an Bord kommt. Ihr kriegt von uns als Eröffnungsgeschenk quasi immer ein Los schon mal für den Lostopf. Und die Auftragssupporter kriegen auch immer einen Auftragsfilm, selbst wenn die am 28. November da irgendwie beitreten. Und da hat er uns auch einen sehr exquisiten Film als Eröffnungsfilm genannt, nämlich Der Clou. Also den haben wir auf jeden Fall auf dem Schirm. Den bringen wir dann auch demnächst. Aber das sind natürlich dann die Eröffnungsfilme, sind natürlich nicht die Filme, die wir dann eventuell mal ein bisschen schieben. Aber ihr müsst jetzt nicht immer bis zum 1. warten, um uns zu supporten, sondern ihr kriegt auch sofort eure Macht, sei es Auftragsfilm oder sei es Losfilm. Insofern ist das jetzt ein offizieller zweiter Auftragsfilm für Dezember. Der erste kommt noch. Und Grüße an Dennis den Dritten.
Liebe Grüße.
Liebe Grüße.
Und herzlich willkommen natürlich.
Herzlich willkommen, ja, wir freuen uns sehr.
Ja, bin gespannt, was der uns noch so reinschmeißt. Weil das kam für mich schon echt überraschend, das Ding.
Total.
Also zum einen, weil ich noch nie was davon gehört habe.
Geht mir auch so.
Ach echt? Okay, und wir sind ja beide schon auch Fan von Jim Henson und seinem Schaffen.
Eben.
Aber das ist, glaube ich, so ein Ding, hierzulande kam das nicht raus und ist aus den 70ern. Aber läuft halt in den USA wohl auch gerne immer wieder zu Weihnachten. Mhm. Und deswegen gibt's halt in den USA viele Leute, die mit dem Ding aufgewachsen sind.
Mhm.
Und das, ja, da haben wir natürlich andere Filme, auch von Jim Henson, aber der hat's irgendwie nie zu uns geschafft.
Ja, wir haben es vorhin erwähnt, dass wir große Muppets-Fans sind und ich habe ja auch die Muppet-Box, wo viele Filme von ihnen drin sind, auch aus den 70ern und so, die alten.
Ja, aber da ist der auch nicht drin.
Aber der ist nicht mit drin, weil das, wie gesagt, dieses TV-Special ist. Aber ab und zu liefen ja auch hier im deutschen Fernsehen so diese TV-Specials von irgendwelchen Fernsehsendern. Also ich kann mir schon vorstellen, dass der irgendwann mal irgendwo im ZDF oder sonst wann lief, so um die Weihnachtszeit. So wie dieses Charlie Brown zum Beispiel Weihnachtsspecial finde ich ja auch immer sehr schön. Das ist ja auch, glaube ich, ein TV-Special, was da mit diesem tollen Song, wie hieß der nochmal, irgendwie Home for Christmas oder so, Coming Home for Christmas, irgendwie sowas. Also Das Charlie Brown Weihnachtsspecial mag ich zum Beispiel auch sehr, sehr gerne. Ja, jetzt raten wir erstmal Punkte.
Stimmt. Ich sage 7,5 bei dir.
Okay. Ich sag bei dir eine 7. Mhm. Emmett orders Jug Christmas. Möchtest du hier die
Jug
Story...
Jug Band Christmas.
Ach ja, Jug Band Christmas, genau.
Ja.
Möchtest du hier die Story zusammenfassen oder später bei dem anderen Weihnachtsfilm?
Ich kann das gerne machen.
Do it.
Also, wir haben es ja schon angerissen, das sind hier alles Puppen. Weil was? Jim Henson.
Ich habe hier wieder eine Illusion zerstört.
Ja, tut mir leid. Ja, es ist nur deswegen, weil es halt wild zusammengewürfelte Tiere sind. Es geht um Emmett Otter. Das ist
ja, hier die Muppets einfach diffamiert. Wild zusammengewürfelte Tiere.
Naja, es sind ja nicht die Muppets.
Na, es sind schon Muppets.
Sind Muppets von Jim Henson, aber es sind nicht die Muppets, Digga.
Naja, Muppets sind die Puppen von Jim Henson. Egal in welchem Kontext.
Nee, du meinst jetzt, Muppets sind Kermit und Fozzie und wie sie alle
das
heißen.
Das sind die Hauptmuppets.
Aha, die heißen aber nicht die Hauptmuppets, sondern die heißen The Muppets, Alter. Fick dich doch, was ist denn los?
Das sind The Main Muppets, aber es sind doch trotzdem Muppets, die du hier siehst. Die Puppen.
Digga, die Filme, wo Kermit und Co. drin sind, die heißen The Muppets in Manhattan. Und da hast du keinen Emmett Otter, der durchs Bild läuft.
Wie erklärst du dir, dass Kermit in diesem Film auftaucht?
Ja. Der ist sowas wie der Narrator hier.
Ein Muppet als Narrator in einem Nicht-Muppet-Film. Ich bitte dich.
Na, natürlich ist es ein Muppet-Film, aber okay. Nicht von den Muppets.
Ja, okay, das reicht mir schon.
Natürlich sind das auch Muppets, das heißt aber auch nur, dass es Puppen sind. Und als ich gesagt habe, hier sind hier Puppen, dann bist du aus allen Wolken gefallen, ey.
This is supposed to be fun, ne?
Ja, ich krieg schon wieder Puls.
Mit Anrede sogar.
So.
Warst du schon bei der Handlung? Nee, noch nicht.
Nee, ich war dabei, Emmett Otter vorzustellen. Der ist, wie es sein Name verrät, ein Otter.
Das wäre ein Plot-Twist, der da. Wenn es einfach ein Elefant wäre.
Der Grashüpfer Emmett Otter.
Die ja. Otter-Familie.
Ach so, zu Beginn radelt Kermit ins Bild und fährt gegen ein Straßenschild und sagt, da geht's zu Frogtown. Nee, wie heißt's?
Frog Creek oder sowas, oder?
Fuck, irgendwas mit Frog. Die Stadt, wo eben Emmett Otter und seine Mutter leben. Das heißt, Kermit führt uns so ein bisschen in diesen Film.
Frogtown Boys.
Oh je.
So ein Skaterfilm mit Fröschen. Sorry.
Okay.
Ich denke sofort an irgendwelche, das sind die Episodentitel, Alter. Ich denke dann sofort irgendwelche Filmtitel um, wenn du irgendwas sagst. Oh Mann.
Ja, stimmt. Also den haben sie ja ausgelassen. Die hätten sie auch Frogshop Boys nennen können oder so, die Band.
Ja,
aber sie heißt Emmett Otters. Ganz, geht auch wahnsinnig toll über die Zunge. Emmett Otters Jug Band Christmas. Mhm. So heißt dieser Film. Ja, und also nachdem uns Kermit erzählt hat, dass jetzt die Handlung eben in diesem Dörfchen namens Frog irgendwas spielt, sehen wir Emmett Otter und seine Mutter im Boot. Er rudert, sie sinkt und die sind eigentlich glücklich, aber bettelarm. Das wird auch gleich etabliert und dann singen sie einen ziemlich abgefahrenen Song gleich zum Einstieg über den Badeanzug von Oma Otter. Mhm. Die war wohl ein bisschen mehr und deswegen war da sehr viel Stoff involviert und da haben sie einen ziemlich geilen Song. Damit steigt der Film ein. Und die rudern nämlich zu dem nächsten Steg, weil die beruflich macht die Mutter die Wäsche von den Leuten in dem Dorf. Er hat auch noch so ein paar andere Sidegigs irgendwie und Order, also der Emmett ist auch so ein kleiner Hustler, also die schlagen sich so durch und wir erfahren eben, die haben gerade so das, was sie zum Leben brauchen. Und jetzt steht Weihnachten vor der Tür und irgendwie wollen sich halt trotzdem beide was Besonderes schenken. Die Mutter sagt zu Emmett immer noch so, hey, jetzt hör mal auf, über Weihnachten zu reden und so, wir haben schon nicht genug für den Alltag, wie sollen wir dann was für einen besonderen Tag haben? Ja, jetzt gibt's in diesem Dorf eine Talentshow. Und das Preisgeld sind $50. Und jetzt kriegt sowohl die Mutter als auch Emmett eine eigene Motivation, an dieser Talentshow mitzumachen, weil zusammen sehen sie in einem Laden eine Gitarre, in die sich Emmett verliebt. Die kostet $40 und dann will die Mutter ihm die kaufen und deswegen beim Talentwettbewerb mitmachen. Und was will Emmett seiner Mutter? Will ja auch irgendwas kaufen, ne?
Ja.
Was war das noch? Das kriege ich jetzt gerade nicht mehr zusammen.
Was will er ihr denn kaufen, ne? Krass.
Ja, er hat auch eine Motivation und will deswegen mitmachen und gründet eine Band mit seinen Freunden.
Mhm.
Ja. Natürlich gibt es eine Konkurrenz.
Das hat, glaube ich, auch was mit dem Wäschewaschen zu tun, weil sie ja, um Geld zu verdienen, ja auch so die Wäsche schneidert und wäscht für die.
Ja, sie macht einiges. Also zum einen macht sie die Wäsche und zum anderen strickt sie noch Dinge, Handschuhe und sowas, und das gibt sie, das tauscht sie dann ein, und ja, das ist ein ziemlich
krasser. Genau, und damit hatte das irgendwas zu tun mit dem, was ihr schenkt, glaube ich.
Ja, krass, krieg ich nicht mehr zusammen. Na, aber ist ja unterm Strich auch egal, weil beide wollen halt bei diesem Talentwettbewerb mitmachen, und so gründet Emmett eine Band mit seinen Freunden und die Mutter singt für sich. Separat erstmal.
Ja, die wissen auch nicht voneinander, dass sie da mitmachen.
Genau. Und natürlich gibt es Konkurrenz in Form von so einer Rowdy-Gang.
Aber hallo.
Das sind so ein Haufen Rich Kids, die da mit dem Auto durch die Gegend fahren und angeführt von Chuck, der von Frank ausgesprochen wird. Ja, und die haben halt Geld, sich Equipment zu kaufen.
Ja, vor allen Dingen sind das auch miese Bullies, also die nehmen sich auch einfach, was sie wollen. Ne? Ja.
Fahren da mit einem Auto durch die Gegend.
Ich dachte, dass in den 70ern Carrier der große Film ist, der Bullying so in den Pranger stellt, und wo du sagst, so, Alter, ja, okay, hier wurden Bullies krass dargestellt, aber da kannte ich Emmett Otters Jugband Christmas noch nicht.
Der hat auch was davon, ne?
Ja.
Ja, und so wird natürlich bei jeder Gelegenheit gesungen.
Welche Funktion hat eigentlich dieser Fisch da hinten, bei dieser Rowdy-Band? Die nehmen wir so mit, Karren.
Der, stimmt, die haben in ihrem Auto hinten drin wie so ein Pool, da schwimmt ein Fisch drin.
Der gehört ja auch so ein bisschen zur Gang dazu.
Ja, der ist auch Teil der Gang. Ich meine, die Schlange hat jetzt auch keine spezielle, doch, die ist Drummer.
Die spielt ja Gitarre dann.
Ach, Gitarre.
Ja, die hängt ja dann um diese Gitarre rum und zupft darum. Aber der Fisch.
Und ist es ein Fisch? Aber da war doch auch noch ein Frosch dabei, oder?
Ja, der spielt auch. Das ist der Schlagzeuger, glaube ich.
Okay.
Aber der Fisch selber macht halt nichts.
Hm.
Der ist zu nicht zu gebrauchen, der Fisch. Deswegen frage ich, was ist da die Funktion?
Background Vocals vielleicht.
Vielleicht, ja. Na gut. Nicht zu viel hinterfragen.
Mhm. The Bathing Suit that Grandma Otter wore. So heißt der Song.
Mhm.
Geil. Ja, ein paar Banger sind dann doch dabei. Aber zwischendurch, es ist natürlich alles wahnsinnig kindgerecht, auch wenn der Film kein Rating hat, ist das natürlich irgendwo für Kinder konzipiert und die Message ist natürlich auch das, was man von so einem Weihnachtsfilm erwartet, dass das halt irgendwie, auch wenn es einem finanziell nicht so gut geht, dass man dann eben mit Familie und Freunden kann man dann irgendwie doch ein schönes Weihnachten haben, so das übliche Ding. Und es gibt dann ja auch noch eine Wendung nach dieser Talentshow, die wir jetzt aber nicht verraten müssen.
Nee, natürlich nicht. Ja, ja, also ich weiß, was du meinst. So generell sind Weihnachtsfilme und Weihnachtsstoffe natürlich so ein Tick rührselig auch so in der Botschaft und von der Story, und das haben wir hier auch.
Mhm.
Aber er ist trotzdem niedlich, und ich meine so, der Film, also gerade weil du jetzt die Songs angesprochen hast, der Song Brothers, den fand ich ja ganz cool, den die Boys performen, das ist ja schon ein Song, den kann man auch besoffen so mit seinen Kumpels in der Kneipe singen. Mhm. Also how much alike we are, we maybe are lost brothers, we even think the same, maybe there are others. This family just keep growing. This family doesn't have to end. Ist doch Wahnsinn.
Ja, warten wir auf die Real-Life-Verfilmung.
Und alles ein bisschen, muss man dazu sagen, also klar, ärmliche Gegend an so einem Fluss und so, aber halt so alles so Country angehaucht hat.
Ja,
so
das Songs. Hat krassen Südstaaten-Flair.
Südstaaten logisch. Mit Banjo und Co. Mhm. Und er bastelt sich ja dann, er macht ja dann die hier diesen Badezuber, wo die Mutter halt ihre Wäsche wäscht, damit sie halt Geld verdient. Den macht Emmett ja kaputt, indem er da ein Loch reinbauen muss, um da seinen Kontrabass da praktisch mitzubauen.
Ja, eben, die müssen sich ihre Instrumente basteln.
Ja.
Aber klar, auch mit dem Waschbrett und so, das hat, logisch hat das so ein bisschen Südstaaten-Flair, das Ganze.
Mhm.
Aber mochte ich.
Cool, mochte ich auch. Absolut. Fand ich schön. Kurzweilig, und ich mochte die Songs.
Mhm.
Und ja, sowieso ein Fan von den Muppets, finde es auch sehr fantasievoll wieder, was sie, wie die mit diesen Puppen da umgehen und so. Und teilweise haben die sich ja schon herausgefordert, indem du die Puppen ja auch als Ganzes siehst, die irgendwie durch die Gegend laufen.
Ja, das gibt's selten, ne? Bei Muppets, ja. Also mit Kermit machen sie es ja schon auch hin und wieder.
Ja, es gibt natürlich diese legendäre Szene in diesem Muppet-Film, wo Piggy und Kermit auf dem durch Fahrrad. Den Park auf dem Fahrrad fahren.
Ja.
Das ist natürlich schon Next Level Shit.
Naja, wobei ich mich ja hier auch kurz gefragt habe mit dem Wasser, wie sie es gemacht haben.
Ja.
Also stimmt. Mit den Muppets auf dem Boot.
Stimmt, das habe ich mich auch gefragt, kurz. Aber das hier mit dem Eis, weißt du, wo die so diese Rutsche runterrutschen und so, das ist ja dann schon, da siehst du die ja schon full Body.
Ja.
Full Frontal. Ja. Und das Emmett Otters Jugband Christmas. Ja, sind wir uns relativ einig. Mit 48 Minuten macht mir nicht viel verkehrt. Und da gucke ich mir lieber dieses TV-Special an, anstatt das Star Wars-Special mir nochmal anzugucken, was der Azubi-Kollege da reingeschmissen hat.
Da kam eine Doku dazu raus, habe ich gelesen. Gerade eben. Jetzt vor ein paar Tagen oder Wochen. Die heißt, glaube ich, auch A Disturbance in the Force.
Mhm.
Und da geht's um diese Doku, um dieses Special und was die geritten hat, überhaupt sowas zu machen und wie es dazu kam und so.
Mhm. Ja, dass sie auch da alle zugesagt haben, ist ja auch, weißt du, dass sie alle dabei waren letztendlich, die
diesen
ikonischen Film auch gemacht haben. So, wenn du jetzt sagst, so, ja, keine Ahnung, was Mark Hamill da geritten hat, in diesem Special damit zu machen, aber wirklich sämtliche Figuren und sämtliche Schauspieler ist dann schon, das ist dann natürlich schon traurig. Naja.
Na gut, als dritter Stormtrooper von links sagst du wahrscheinlich auch nicht, wenn Harrison Ford und Mark Hamill gesagt haben, ja, ich bin dabei, bist du nicht derjenige, der sagt, Moment, ist das nicht eine grobe Grütze? Sollten wir vielleicht nicht was anderes machen?
Ja, logisch. Na gut. Ich kann das differenzieren von den Star Wars Teilen. Ansonsten bin ich froh, dass vor diesem Podcast, dass mir dieses Special bis jetzt flöten gegangen ist. Und die Star Wars-Reihe für mich ikonisch für sich steht, bis ich dann das Special gesehen habe und dachte so, okay, hier will jemand am Thron sägen.
Mhm.
Aber ich erinnere nichts daran, dass die Filme trotzdem geil sind. Ja, aber zurück zu Jim Henson.
Ja, 4 Emmy-Nominierungen gab es für diesen Film.
Ach echt, ja?
Mhm.
Krass. Gar nicht gesehen oder notiert.
Naja, doch. Der ist da positiv aufgefallen und ist halt wirklich anscheinend Kult in den USA.
Okay, so gleich.
Naja, also ich habe wirklich vieles drüber gelesen, dass das eben für ganz viele so, auch mit eben unserem Jahrgang, dass das halt so ein Ding aus der Kindheit ist, ne, was einen die ganze Zeit begleitet hat.
Ein paar von den Figuren sind dann in der Muppet Show auch mal zwischendurch aufgetreten, auch im Background
bei irgendwelchen
Songs und so. Ein
paar kennt man von denen.
Mhm.
Ja, ich glaube auch, also wenn ich mit dem Film aufgewachsen wäre, wäre das auch wieder was ganz anderes.
Hätte einen anderen Stellenwert.
Wäre das wahrscheinlich so ein 10-Punkte-Film.
Ja, ja, glaube ich dir gern. So wie wahrscheinlich das Charlie Brown Christmas bei mir ist, wahrscheinlich auch in dem Bereich.
Mhm.
Da fallen die Nostalgiepunkte rein, aber jetzt haben wir den beide zum ersten Mal gesehen, aber es ist trotzdem ein schöner Weihnachtsfilm.
Ja, fand ich auch.
Für die ganze Familie. Mit Botschaft.
Oh ja.
Und dem Brothers Song, nicht zu unterschätzen.
Ja, und er ist eben wirklich kurzweilig mit seinen 48 Minuten.
Das stimmt.
Heute geht ja also von fast jeder Serie irgendwie eine Episode länger.
Ja, auf jeden. Hast recht. So, können wir abschließen, oder?
Ja. Lesen wir noch die Punkte vor.
Mhm.
Die sehen folgendermaßen aus. Auf IMDb 8,2 im Schnitt. Letterboxd 3,9. Kein Metascore zu dem Film.
Nee. Von mir eine 8.
Ah ja. Ja, geil. Von mir 7,5.
7,5 von dir. So, wenn ich richtig gerechnet habe, beide einen halben Punkt daneben.
Richtig.
Cool. Dann alles immer noch auf 0. Und immer noch ein besserer Start als in der letzten Episode mit Hoffi, wo wir alle mit minus 7 gestartet sind.
Ja, so. Das ist auch, wird schwer zu toppen.
Das wird schwer zu toppen.
Aber jetzt erstmal du.
Jetzt erstmal ich. Und wenig überraschend, ich habe es dir angekündigt, weil du den auch sehen wolltest, wenn du es geschafft hast. Ich weiß nicht, ob du es geschafft hast.
Nee, das war jetzt, also du hast meinen ja wahrscheinlich auch nicht gesehen, den du auch sehen wolltest.
Nee. Ach, den bringst du heute?
Ja, logisch.
Ach so.
Ja, da. Deswegen, das war jetzt dadurch, dass wir die Aufnahme quasi vorgezogen haben.
Ja.
Ich hätte Fenster sehr gerne noch gesehen, aber das wird jetzt wahrscheinlich auch erstmal ein paar Jahre nichts.
Na gut, kein Problem, genau. Mein Losfilm wartet nämlich mit zwei schauspielerischen Schwergewichten eine Hauptrolle auf. Lee hat den Titel gerade genannt. Fences, was mir auch sehr gut gefällt, dass er international Fences heißt. Er heißt in Deutschland Fences. Du hast keinen albernen Untertitel dazu, sondern er heißt halt, wie er heißt. Und diese beiden Schwergewichte, die ich erwähnt habe, nennen sich Viola Davis und Denzel Washington. Die spielen hier die Hauptrolle. Und das ist ein Los von Grisou. meinem Pokerkumpel, den ich auch privat gut kenne, der hat im Oktober 2020 diesen Film in die Lust aufgeschmissen, schon eine ganze Weile her. Mhm. Also, was lange währt, wird endlich gut. Jetzt habe ich ihn rezensiert, habe ihn zum zweiten Mal gesehen und du also immer noch gar nicht.
Nee.
Schade, weil ich kann mir vorstellen, dass du diesen Film einiges abgewinnen kannst.
Glaube ich auch, ja.
Was diesem Film vorausgeht, ist eine sehr erfolgreiche Broadway-Version des gleichnamigen Stücks von August Wilson. 1987 wurde das zum ersten Mal aufgeführt, hat damals schon sehr viele Tonys gewonnen. James Earl Jones hat damals die Hauptrolle übernommen. Und 2010 wurde eine neue Version mit der komplett identischen Besetzung wie jetzt im Film nochmal auf die Bühne gebracht, mit dem besagten Darsteller. Mhm,
das ist witzig, alles, was du bis jetzt erzählt hast, wusste ich schon. Das hat man damals irgendwie mitbekommen, ne? Oder ich hab das zumindest gelesen, als es darum ging, dass die Fans es neu machen.
Durchaus, ja.
Ich kenne Ausschnitte von James Earl Jones auf der Bühne. Ich habe ein bisschen was, davon habe ich ein bisschen was gesehen wiederum.
Ja, Denzel Washington hat das Stück tatsächlich damals auch privat gesehen. Mhm. Also bevor er sich irgendwie selbst in den Stoff involviert.
Ja, genau. Und der hat ja auch das Bühnenstück schon selbst produziert.
Mhm. Genau.
Ja.
Ja, aber du machst auch einen Filmpodcast. Insofern hast du ja auch ein bisschen Hintergrundwissen, was andere Filme angeht. Also.
Ja, ja. Nee, ich sag nur, also es wird halt echt unglücklich gelaufen mit dem Timing, weil den hätte ich echt gern gesehen. Wie schon gesagt, ich habe mir da damals ein bisschen was angeguckt von James Earl Jones auf der Bühne. Das ist schon auch beeindruckend.
Mhm. Ja, also wichtig ist im Kontext des Films auf jeden Fall in dem Fall der Schauplatz, wo sich das Ganze zuträgt. Denn wir sind in Pittsburgh, und zwar in Pittsburgh der 50er Jahre im Hill District. Und der Hill District ist so ein ärmliches Arbeiterviertel, wo primär eine afroamerikanische Bevölkerung irgendwie da haust und alle so in sehr ärmlichen Häusern eher so ihr Dasein fristen. Und dort leben auch unsere beiden Hauptcharaktere Troy und Rose Maxson. Troy arbeitet für die Müllabfuhr. Wir sehen am Anfang, wie er hinten so den Müll einlädt und sich mit seinem besten Freund und Arbeitskollegen unterhält. Und triumphiert eigentlich direkt am Anfang des Films, weil er sich nämlich bei seinem Kumpel darüber beschwert, dass nur Weiße irgendwie die Laster fahren. Und diejenigen sind, die hinten irgendwie die Mülltonne mal einladen müssen, und warum es eigentlich keine schwarzen Fahrer gibt.
Mhm.
Und dann geht er in die Chefetage und sagt, warum ist das so, und beschwert sich da ein bisschen. Und es geht natürlich das große Risiko ein, dass er nach Hause geschickt wird und gefeuert wird für diesen Affront. Aber stattdessen setzt er sich dann durch, dass er eine Ausbildung kriegt als Fahrer dieses Müllwagens. Und das sorgt natürlich dafür, dass er innerlich ziemlich triumphiert und das auch nach außen seinen Leuten zeigt, dass er, was er da erreicht hat und was er so gebracht hat. Also generell ist er ein Typ, der schon gern über sich selbst redet. Aber seine Umwelt und die Leute, die ihn kennen, und er selbst wissen, die besten Jahre sind vorbei.
Mhm.
Der Bart und die Haare sind ergraut, Bauch und Arsch sind fett geworden. Früher hat er Karriere gemacht als Baseballtalent. Hatte eine Profikarriere als einer der ersten schwarzen Baseballspieler damals in Pittsburgh und hatte viele Talentscouts und war so ein bisschen so der Local Hero. Aber aufgrund einer Verletzung musste er dann seine Karriere aufgeben und musste dann einen normalen Job irgendwie annehmen. Und das halt zu einem Hungerlohn. Und da ist er dann geendet letztendlich in diesem Job. Und das macht ihn so ein bisschen zu so einer verbitterten Person, und er lässt das besonders an seinen zwei Söhnen aus. Also der ältere Sohn ist ein Musiker, der lebt nicht mehr in dem Haus. Der ist auch, also ist nicht der leibliche Sohn von seiner Frau, sondern den hat aus einer früheren Beziehung.
Mhm.
Und der kommt halt ins Haus nur, wenn er halt irgendwie $10 geliehen haben will oder so, und der Vater leiht ihm dann irgendwann diese $10, aber natürlich nur mit riesigen Vorwürfen und Ansagen und dass das zu nichts gebracht hat mit anderen. Das heißt, du siehst schon in vielen Momenten, wie er seine Söhne sehr, sehr klein macht und ziemlich viele Ansagen macht. Und dieser große Sohn buhlt auch um Anerkennung, wie du auch immer wieder mitbekommst, dass er will, dass der Vater ihn zum Beispiel in seinem Club besucht, wo er dann Musik spielt, und er sagt so, nee, in dem Club hängen irgendwo Gangster rum, und er sagt so, ja, komm mal vorbei, und ich habe da wirklich so ein paar Fans und bin richtig gut geworden, und der Vater antwortet halt darauf, dass er lieber schlafen geht um 20 Uhr. Also da siehst du schon, dieses Buhlen um Anerkennung, dass das nicht auf Gegenseitigkeit beruht. Und dann gibt's da noch den Teenager-Sohn, der wiederum spielt Football, will halt Football-Karriere machen, wie sein Vater schon Sportkarriere gemacht hat. Und der Vater will gar nicht, dass er irgendwie, dass er das gleiche Leben führt wie er, weil er natürlich unter dem Denkmantel er will seinen Sohn schützen und du siehst, was aus mir geworden ist. Mhm. Will aber nicht, dass der Sohn erfolgreicher wird als er. Das ist nämlich die Theorie von seiner Frau, dass er deswegen irgendwie ihn versucht klein zu halten, damit er eben nicht der große Footballstar wird, weil ihm ja die Baseballkarriere verwehrt geblieben ist. Mhm. Und das ist so diese Charakterstudie dieses Films. Also,
ja, so ein verbitterter Typ halt, ne?
Genau, verbittert. Mhm. Als die Familie dann irgendwann im Laufe des Films dann auch mit dem Tod konfrontiert wird, hält er das für einen persönlichen Angriff vom Teufel, schreit dann aus dem Fenster, dass er sich auf jeden Fall nicht hier kampflos hergibt und baut dann wie ein Berserker einen Zaun um dieses Haus. Das ist halt der besagte Titel. Um den Teufel praktisch draußen zu lassen.
Okay.
Also es wird schon vorher dieser Zaun erwähnt, weil er mit seinem Sohn halt irgendwie diesen Zaun bauen will und der Sohn hilft ihm aber dabei nicht und deswegen untersagt ihm auch das Footballtraining mit allem drum dran, weil er sagt, du kommst deinen häuslichen Pflichten nicht nach. Mhm. Und dieses Zaunbauen um das Haus, wo er auch mit seinem Arbeitskollegen drüber redet, wo der Arbeitskollege zu ihm sagt, ja, manchmal baut man ja nicht nur Zäune, um irgendwie um die, die draußen sind, fernzuhalten, sondern manchmal baut man Zäune, um die, die drin sind, halt irgendwie drin zu halten. Mhm. Und das wird irgendwann zu so einer Besessenheit, wo er zum Beispiel der Meinung ist, dass der Teufel ihn halt persönlich auf dem Gewissen hat oder auf dem Kicker hat. Mhm. Und das ist diese Charakterstudio, die sich um Fences dreht. Es geht praktisch um ihn, es geht natürlich um die Frau, die versucht, die Familie irgendwie zusammenzuhalten, die Frau Rose. Also die hat natürlich Probleme, seine Launen im Zaum zu halten, aber versucht natürlich auch zwischen den Kindern und ihm immer wieder zu vermitteln und ist so die gute Seele. Scheitert aber auch öfter mal so an seinen Launen und an seinem Charakter, halt so immer im Mittelpunkt stehen zu wollen und immer seinen Willen aufgedrängt zu bekommen. Und es gibt wirklich starke Momente in diesem Film. Es gibt zum Beispiel einen Moment, wo er mit seinem Teenager-Sohn redet und du siehst ja, dass der Teenager-Sohn will halt von ihm wissen, ob er ihn überhaupt liebt. Und er macht ihm halt eine Ansage und sagt so, ich hab dich gezeugt. Ich hab dich in diesem Haus groß geworden. Alles Geld, was ich irgendwie verdiene, geht in die Familie rein, damit ihr ein Dach über dem Kopf habt, damit ihr irgendwie was zu essen kriegt mit allem drum und dran. Was bedeutet das für dich? Und er sagt, naja, dass du mich liebst. Und er korrigiert ihn dann und sagt so, nein, das bedeutet nicht, dass ich dich liebe, sondern das bedeutet, dass mein verdammtes Pflichtgefühl ist, das zu machen. Weil jeder Vater in Amerika, wenn er einen Sohn zeugt, dann muss er für ihn sorgen, er muss für ihn arbeiten, er muss für ihn Geld verdienen und muss das Geld auf den Tisch bringen. Das heißt, er erwidert nicht dieses von wegen dieser Aussage von seinem Sohn, dass er ihn liebt, sondern er erzählt ihm und so weiter, dass es seine Pflicht ist als Vater, für ihn zu sorgen und ihn großzuziehen und in diesem Haushalt irgendwie für ihn zu sorgen und Geld nach Hause zu bringen. Das ist einfach seine Aufgabe, das ist seine Pflicht. Da ist kein einziger Satz oder kein einziges Wort ist irgendwie emotional oder handelt um Liebe und so. Mhm. Und das sorgt natürlich auch für eine sehr schwierige Beziehung.
Und der ist zu beiden Söhnen so?
Der ist zu allen so.
Ah, okay. Mhm.
Also selbst Bruno hier, dieser Arbeitskollege von ihm, der sein bester Freund ist, also zu dem ist er noch am herzlichsten, kannst du sagen. Also noch herzlicher zu seiner ganzen Familie. Und er macht doch ziemlich unglückliche Sachen, was seine Frau angeht. Vom Verhalten.
Okay.
Wo ich jetzt nicht zu viel verraten will. Mhm. Ja, und du hast es erwähnt, das ist die Regiearbeit von Denzel Washington, der sich nach 114 Auftritten auf dem Broadway dann natürlich so vertraut gefühlt hat mit dem Stoff, dass er gesagt hat, früher hätte er es wahrscheinlich nicht verfilmen wollen, aber nachdem er auf dem Broadway gespielt hat, mit der Besetzung, mit allem drum und dran, wusste er exakt, wie er es haben will, wie die Leute ticken, wie die Chemie zwischen den Schauspielern ist. Er hat gesagt, genau so setzt er das als Film um.
Weißt du denn, ob er am Broadway auch Regie geführt hat?
Nee, glaube nicht.
Weil ich meine mich zu erinnern, dass er es am Broadway auch produziert hat.
Ja.
Und er deswegen auch den Wunsch hatte, Fences als Film zu produzieren.
Da hat er es produziert, ob er jetzt bei der Wiederaufführung auch da Regie geführt hat bei der Broadway-Aufführung, das kann ich dir nicht sagen. Da bin ich mir jetzt nicht sicher.
Okay.
Was ich interessant fand, also er hat auch den Film produziert. Mhm. Die Autoren-Credits allerdings, die gingen zu 100% an August Wilson. Das ist der einzige Autor, der aufgeführt worden ist in den Credits. Mhm. Und August Wilson ist ja der Typ, der auch die Vorlage geschrieben hat von dem Broadway-Stück. Obwohl Denzel Washington und Spike Lee am Drehbuch mitgeschrieben haben, haben die das Ganze uncredit gemacht, damit wirklich 100% irgendwie der Credits an ihn gehen, weil er ist ja auch 2005 gestorben und um ihn zu ehren, haben sie gesagt, die wollen keine Autoren-Credits irgendwie im Vorspann haben, obwohl sie am Drehbuch mitgeschrieben haben.
Okay.
Und August erhielt dann auch posthum seine Oscar-Autoren-Nominierung bei den Oscars. Mhm. Da war er ja schon gestorben.
Ja, aber schon, wenn du gerade meinst, 2005, ist schon eine Weile her, ne?
Das ist schon eine Weile her, noch vor dem
Ja, aber der hat sowieso, also ich weiß nicht, Willst du noch tiefer auf den Autor eingehen? Oder?
Also ich kann erzählen, dass der in Pittsburgh auf jeden Fall eine richtige Größe hat und dass es mehrere Broadway- oder Bühnenstücke gibt, die halt aus seiner Feder stammen. Und der ist halt in dieser Gegend groß geworden und hat halt viel von diesen lokalen Sachen so auf die Bühne umgesetzt. Deswegen ist er besonders in Pittsburgh geehrt worden mit Denkmälern und Statuen. Aber kennst du noch andere Stoffe von ihm oder so?
Ja, er ist nämlich, also durch seine Stoffe ist er eben auch in der afroamerikanischen Community halt eine große Nummer. Mhm. Und nach Fences hat Denzel Washington auch bekannt gegeben, dass er die anderen Stoffe von ihm auch umsetzen möchte, filmisch. Mhm. Und dass er die zumindest alle produzieren möchte. Und soweit ich weiß, ist auch der nächste, der kommt. Oh, okay, der ist schon in der Post-Production sogar. Also die haben schon das nächste Buch von ihm verfilmt.
Okay.
The Piano Lesson. Mhm. Und interessant daran, das wird der zweite Sohn von Denzel Washington, wird den inszenieren. Malcolm.
Ach krass.
Malcolm ist der kleine Bruder von
John David.
Genau, von John David Washington. Der wiederum wird die Hauptrolle spielen in dem Ding, zusammen mit Samuel L. Jackson.
Okay.
Corey Hawkins auch dabei. Erykah Badu. Yes. Wie cool.
Spielt wahrscheinlich wieder eine Voodoo-Priesterin.
Wahrscheinlich. Und das ist The Piano Lessons. Und das basiert, The Piano Lesson, und das basiert eben auch auf einem Stück von August Wilson und wird jetzt scheinbar ein Netflix-Film. Ich hätte gedacht, dass der auch ins Kino kommt. Mhm. Wobei, den bringen sie ja wahrscheinlich für Award Considerations schon auch wieder ins Kino. Ja, nee, aber das
Netflix
wird dann,
hat er jetzt sogar in LA, hast du ja gesehen, haben sie ihr eigenes Kino sogar inzwischen aufgemacht.
Ja, und das wird dann, nachdem Malcolm Washington bisher nur einen Kurzfilm gedreht hat, das wird sein Langfilmdebüt.
Ah ja.
Ja, deswegen, also Denzel Washington hat sich da schon stark gemacht für die für die Stoffe von August Wilson und eben echt angekündigt, dass er da alles früher oder später verfilmen möchte.
Naja, der ist auch wirklich sehr beliebt in der afroamerikanischen Kultur und Gesellschaft. Und er war nicht der Einzige, der nominiert war. Also unsere beiden Hauptdarsteller, Denzel Washington und Viola Davis, waren nominiert. Viola Davis hat den Oscar bekommen. Mhm. Washington ist gescheitert an Casey Affleck in Manchester by the Sea.
Ja.
Das war das Jahr, wo auch Moonlight den Oscar bekommen hat als besten Film. Also auch den Oscar hat er nicht bekommen, weil er war auch für den besten Film nominiert. Mhm. Aber war zumindest vierfach im Oscar-Rennen. Und Washington und Davis haben beide den Globe bekommen, zumindest vorab.
Mhm.
Und haben, was die Broadway-Version angeht, haben auch sämtliche Tonys abgeräumt, die es damals gab. Mhm. Also die haben beide den Tony bekommen und das Stück selbst hat den Tony bekommen, auch mehrfach ausgezeichnet.
Ja, nicht super, nur geil, auch dann alle Schauspieler zu übernehmen. Auch später.
Ja, es ist mega. Weißt du,
also
normalerweise hast du ja, dass einer von den beiden Hauptdarstellern irgendwie mal mitgemacht hat, dann in der Verfilmung oder so. Aber dass man den kompletten Cast praktisch übernimmt, den Hauptcast, das finde ich schon geil.
Ja, aber es ist so logisch, weißt du, weil wenn du sagst, ja, wir haben das so erfolgreich am Broadway performt, das hat Preise gewonnen, das war entsprechend erfolgreich, warum sollen wir irgendwas ändern?
Ja, auf jeden Fall. Und zum
Cast gerade in so einem Familienkontext, sorry, ne? Gerade in diesem Familienkontext ist ja die Chemie zwischen den Leuten. Und die Energien, die jeder mitbringt, so ist ja voll wichtig.
Ja, und du weißt, dass es funktioniert und du weißt, dass diejenigen ihre Charaktere kennen.
Ja,
und,
eben. Ja.
Weißt du, auswendig schon irgendwie.
Stimmt, Vorbereitung verkürzt sich enorm. Richtig. Ja, hast du recht. Ja.
Das bringt viele Vorteile.
Mhm.
Ja, was den Cast angeht, kann ich jetzt mal die anderen Namen erwähnen. Bono, also diesen Arbeitskollegen von ihm und seinem besten Freund, der wird gespielt von Stephen McKinley.
Ach, das hier der Lightskin, ne?
Das mit ist der Lightskin, ja, genau, der etwas korpulente
Älterer.
Bei Devs zum Beispiel mitgespielt, richtig, genau der.
Den liebe ich, ja.
Welchen ich noch gar nicht erwähnt habe, ist der Bruder von Troy. Und der ist aus dem Krieg zurückgekehrt und war psychisch dann danach nicht mehr derselbe. Also
du hast gesagt, dass sie zwei Brüder, dass es zwei Söhne sind.
Nee, aber der Bruder von ihm, den habe ich nicht erwähnt.
Digga, der Bruder, dritten, oder was?
Der Bruder von Troy, das ist der Bruder von Denzel Washington.
Ach so. Ach, sorry, von Troy, okay.
Ja.
Jetzt. Also ein Onkel, ja.
Genau, der Onkel von den Söhnen. Der kam aus dem Krieg und ist seitdem auf dem Stand eines Fünfjährigen. Der wird gespielt von Michael T. Williams, Williamson.
Ach, Baba.
Baba aus Forrest Gump, richtig. Und das ist halt einer, der halt zwar auch irgendwie bei so einer Nachbarin untergekommen ist, aber zieht er durch die Straßen mit seiner Trompete, ist halt wie ein Fünfjähriger und sammelt halt Blumen ein, die er dann irgendwie Rose dann zu Hause mitbringt.
Bisschen witzig, im Hinblick auf Forrest Gump, oder? Weil Baba war ja jetzt auch nicht die hellste Kerze auf der Torte.
Das ist schon ein bisschen Typecast. Wobei bei Justified, bei Justified hat er einen richtig fiesen Drogendealer gespielt. Also,
der auch in vollständigen Sätzen spricht.
Der spricht vollständige Sätze, okay. Aber also, da war er schon Grund auf böse auf jeden Fall. Also es war nicht ganz so Typecast.
Okay.
Und ja, Michael T. Williamson dabei. Dann haben wir als Söhne, Russell Hornsby spielt den älteren Sohn. Den habe ich bei The Affair gesehen. Tatsächlich immer wieder Leute aus dem Cast. Und du hast ihn bei Mike gehabt. Das, der hat nämlich Don King gespielt.
Ach, okay. Mhm.
In der Mike-Serie.
Ja, ich sehe gerade ein Bild. Alles klar.
Ja. Ja. Dann haben wir noch Jovan Adepo. Der spielt halt den jüngeren Bruder. Der hat auch schon eine gute Filmografie bei Babylon mitgespielt. In der Watchmen-Serie haben wir ihn gesehen. When They See Us habe ich ihn gesehen. Also durchaus auch Gesichter, die man gesehen haben könnte. Guter Cast.
Ja, finde ich auch. Sieht nach einem sehr guten Cast aus.
Und halt großes Schauspielkino, also mega Charakterzeichnung, aber super halt dialoggetriebener Film.
Ja, klar.
Also gerade auch, weil du siehst, es beruht auf einem Broadway-Stück, es spielt alles in dieser Straße fast primär oder beziehungsweise auch in diesem Haus oder in diesem Vorgarten und du musst halt aufmerksam sein, weil den Kontext der kompletten Handlung hörst du halt nur zwischen den Dialogen und zwischen den Monologen und so der Darsteller.
Okay.
Insofern.
Also, sie haben wahrscheinlich wirklich wenig geändert, ne, von den Dialogen aus dem Stück.
Kann ich mir schon vorstellen, ja. Und du brauchst Sitzfleisch. Also, der Film geht halt 2 Stunden 20. Insofern ist das jetzt.
Oh, okay.
Ist das jetzt auch nicht gerade der kurzweiligste Film. Und gerade so durch dieses Dialoggetriebene ist das nicht für jedermann, sondern ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere den vielleicht als langweilig bezeichnen würde oder als C.
Mhm.
Kommt nicht ganz ohne Länge aus. Also, die 140 Minuten merkt man definitiv.
Okay, krass, ja.
Das vielleicht ein bisschen auf der Minusseite, aber dem gegenüber steht natürlich ein riesen Schauspielkino der Extraklasse, besonders natürlich Denzel Washington und Viola Davis, die hier alles geben. Es gibt eine Szene, wo Viola Davis halt, wo sie halt explodiert und wo sie halt alles rausballert, so was sich halt angestaut hat im Laufe der Jahre. Und die Szene ist, Alter, also das war definitiv die Oscar-Szene.
Mhm.
Das, da hätte ich ihr auch den Preis gegeben. Das war großes Kino und Denzel halt mega als dieser Verbitterte. Von welchem Typ, der es nie so richtig geschafft hat. Also große Schauspielkino.
Ja, ich finde es halt auch sympathisch, dass er dann Viola Davis besetzt hat und oder wobei jetzt sei dahingestellt, wer die beiden zusammengeführt hat, ne, ob das irgendeine Casterin am Broadway war oder wie auch immer. Aber mal ganz ehrlich, hättest du jetzt so eine Hollywood Adaption, so eine richtige Hollywood-Adaption gegeben von dem Ding, dann wäre es halt eine, die auf jeden Fall 10 Jahre jünger ist nochmal und
vielleicht
so. Ja, ja, finde ich schon alles, macht einen sehr sympathischen Eindruck. Aber wie jetzt diese Länge, wie hat sich die ausgewirkt bei einer zweiten Sichtung? Das ist dann ja eher nochmal von Nachteil oder wurde das für dich irgendwie, konntest du jetzt auf andere Sachen achten?
Ich habe das beim ersten Mal schon gemerkt. Also ich habe ihn im Kino gesehen damals.
Mhm.
Und da fiel mir die Länge auch schon auf und dachte, das ist schon ein geiler Film, aber der ist schon gut lang. Und man merkt auch, dass der gut lang ist, weil der Film wird ja nicht aufgelockert durch irgendwelche Action-Momente oder durch irgendwelche Schlägereien wie in anderen Filmen.
So lange das heißt, Dialoge
jetzt,
hast.
Ja. Genau, wenn du jetzt The Dark Knight guckst und der geht 140 Minuten, das ist halt was anderes als jetzt Fences.
Ja.
Und aber das kannst du dem Film nicht vorwerfen, weil der braucht auch diesen Aufbau und so. Und ist halt Schauspielkino.
Mhm.
Aber es ist halt nicht das Kurzweiligste, was man gucken kann.
Okay.
Da muss man sich Zeit nehmen und die Muße haben für diesen Film.
Mhm.
Aber dann wird man auch belohnt von einem wirklich geilen Ding mit krassen schauspielerischen Leistungen. Insofern ist das von mir definitiv eine Empfehlung.
Mhm.
Ja, danke Grisou. Mhm. Fans ist abgehakt und ich würde dann zu den Punkten überleiten. IMDb ist bei einer 7,2. Er hat einen Metascore von 79, Letterboxd 3,6.
Also du hast ja erwähnt, dass es Oscar-Nominierungen gab, aber wie hat das, hat der auch Geld eingespielt? Also hat das funktioniert?
Der hat Geld eingespielt, der hat 24 Millionen Budget gehabt und hat 64 Millionen eingespielt. Also hat auch an den Kinokassen einigermaßen funktioniert. Da ist ein bisschen was zurückgekommen.
Ne.
Ich denke mal, der Oscar-Bass hat wahrscheinlich auch geholfen.
Jetzt ist natürlich eigentlich nur die Frage, wie stark fällt das mit dieser Länge ins Gewicht?
Das überlasse ich dir.
Ja, dachte ich mir fast,
die
Fuchs. Ich sag 8.
8,5.
Ach, dann doch. Okay.
Also insofern ist die Antwort nicht so extrem bei mir.
Mhm.
Aber bei dem einen oder anderen Zuschauer oder Zuhörer, die sich jetzt Fans angucken, könnte das vielleicht mehr ins Gewicht fallen.
Und hat sich deine Wahrnehmung verändert, so von der Kinosichtung zu jetzt?
Glaube nicht groß.
Mhm.
Ich fand ihn damals stark und fand ihn jetzt bei der Wiedersichtung immer noch stark.
Okay.
Da sind auch viele Momente hängen geblieben, an die ich mich erinnern konnte. Also so bestimmte, du hast so Dialogen zwischen ihm und seinem Sohn zum Beispiel, die ich noch im Hinterkopf hatte und wusste, okay, ach, jetzt kommt die Szene, wo er das und das zu ihm sagt. So, das fand ich schon ganz interessant. Ist ja auch schon immerhin 7 Jahre her.
Mhm.
Also, ist schon ein geiler Film.
Cool. Ja, irgendwann werde ich ihn nachholen.
Mach das mal.
Ja, und dann kommt jetzt ein Film, den du auch gucken wolltest. Eigentlich ist das gleiche auf links gedreht. Das ist jetzt nämlich ein Losfilm, den ich schon geguckt habe. Und er heißt Dave Made a Maze.
Dass ich so wenig Zeit habe, habe ich jetzt nicht gewusst.
Ja, du hast den ja auch irgendwie, gestern oder wann, da markiert.
Nee. Die Markierung ist schon seit einer Woche oder so.
Wirklich?
Ja. Ich habe dich nur darauf aufmerksam gemacht.
Du hast mich gestern darauf aufmerksam gemacht. Ja. Gut, Kitty hat uns den Mai gesteuert.
Mhm. Grüße an Kitty.
Und jetzt habe ich ihn gesehen. Aus dem Jahr 2017.
Nummer 1 der 20 Lose, die wir gezogen haben.
Ach so, stimmt, haben wir noch gar keins.
Für unsere Lossupporter.
Ja.
Ein Jahr später, okay.
Und du hast den aber schon länger auf deiner Liste, oder wie?
Ich habe den auf meiner Watchliste und habe irgendwo mal was gehört davon. Kann sein, dass die Filmfressen darüber geredet haben oder so.
Mhm.
Und da fand ich die Prämisse eigentlich recht interessant und habe ihn dann auf meine Watchliste geschoben. Und irgendwann hat Kitty den auch in den Lust aufgeschmissen und dachte so, ja gut, vielleicht komme ich ja irgendwann mal in den Genuss.
Mhm.
Aber.
Ja, ist ein Independent-Film.
Mhm.
Deswegen hätte mich jetzt interessiert, wann der oder wodurch der auf deiner Liste gelandet ist. Aber das kann ja gut sein, dass du da in irgendeinem Podcast was gehört hast.
Ich glaube, so war das.
Weil ich weiß nicht, also klar kann es sein, dass der in unserer Bubble einem dann mal über den Weg läuft, aber ich glaube nicht, dass der hierzulande im Kino war.
Mhm.
Weil es ist wirklich ein kleiner Film, ich konnte nicht mal rausfinden, was der für ein Budget hatte. Aber das kann man vorweg schicken, die sind auf jeden Fall kreativ umgegangen mit dem, was sie da zur Verfügung hatten. Und das ist ja schon mal echt eine ganze Menge wert. Regisseur und Autor, zumindest einer der Autoren, Bill Watterson, der hat, wie fast alle, die hier beteiligt sind, ist der eigentlich Schauspieler, aber eher so von der unerfolgreichen Sorte. Er hat 46 Acting Credits und hat schon auch in bekannten Serien mal mitgespielt, aber ist dann halt immer Dealer Number One, Fireman Number Two und Waiter Number Three. Also
einer von denen, okay.
Das sind so, ich habe mir mal seine Vita angeguckt, das sind wirklich ausgesprochen viele seiner Rollen haben solche Bezeichnungen. Ja, und er hat Kurzfilme gemacht und das ist sein erster und bisher, glaube ich, auch einziger Langfilm, mal 3 Regie-Credits. Mhm. Hat er sie eben auch geschrieben, zusammen mit Steven Sears. Und die Herangehensweise ist hier schon, wie gesagt, ziemlich innovativ. Auch wenn die Prämisse an sich total easy ist. Es geht um Dave. Das ist übrigens, das war schon auch
ganz, ein paar Samples gefunden.
Ganz hilfreich, dass die Hauptfigur hier Dave heißt. Und Dave ist ein Künstler, der es aber jetzt in seiner Karriere auf noch nichts irgendwie Bedeutendes gebracht hat. Hat immer viele Dinge angefangen, nie was zu Ende gebracht und hat jetzt aus eigentlich purer Frustration bei sich im Wohnzimmer so eine Festung aus Karton gebaut.
Mhm.
Und nach eigenen Angaben hat er da irgendwie innen angefangen und ist dann, und er sagt immer wieder, like a seashell, ist dann immer weiter nach außen gegangen. Und so ist das Ding immer größer geworden. Und jetzt musst du es so vorstellen, die Freundin kommt nach Hause, die wohnt zusammen. Annie, gespielt von Meera Rohit Kumbhani, auch eine Schauspielerin mit 32 Credits und ähnlich wie Bill Watterson halt wenig große Rollen dabei.
Dealer, Nummer 6.
Ja, genau. Prostituierte Nummer 2. Also schon lustig, weil wirklich vielen der Schauspieler geht's hier so. Ich habe einen, habe ich erkannt, der hier mitspielt. Der sticht dann aber mit seinen Credits schon noch ein bisschen raus. Aber ansonsten ist das eben hier so eine Liga. Und eben diese Freundin kommt nach Hause, die, anscheinend leben die schon länger zusammen, und kommt ins Wohnzimmer, ruft Dave und er antwortet halt aus diesem Karton raus. Und sie, dann gibt es erstmal einen Dialog über diese Entfernung, wo sie halt fragt, was soll der Scheiß, räum den Müll weg, was geht hier ab? Also ja, ich habe ein Labyrinth gebaut.
Wie der Titel schon sagt.
Also eben, ich habe, I made a maze. Mhm. Und sie, ja, dann komm halt wieder raus. Er so, ja, I can't. Und die so, was? Er so, ja, it's a lot bigger on the inside.
Okay.
Und die so, ja, aber mein Gott, dann hebe ich die Kartons jetzt alle hoch und dann kommst du halt da raus. Sind fucking Kartons. Also ja, so einfach ist das nicht. Und dann fängt die an, ein Ding zu rütteln. Und dann hörst du halt, wie er innen drin übelst durchgeschüttelt wird und es sich so anhört, als würden gerade irgendwelche Gebäude einstürzen und sonst was. Und er halt so, hey, was auch immer du machst, hör bitte auf damit. Und die so, hey, jetzt langsam wird's albern, komm da raus. Und er so, ja, ich kann nicht. Die so, wie lange bist du denn schon da drin? So, er so, seit 3 Tagen. Es wäre also ganz cool, wenn du mir irgendwie ein Sandwich reinschießen könntest. So, ich, so langsam habe ich dann doch auch echt Hunger.
Was waren denn da die Drehorotoren drauf, ey? Als ich diese Story zu Papier gebracht habe.
Ja, also deswegen, also die Prämisse an sich ist echt cool.
Klingt funky, ja.
So, und jetzt sagt sie halt, ey, also so langsam mache ich mir Sorgen um dich. Ich rufe jetzt irgendwie die Polizei an. Also nee, auf gar keinen Fall. Dann ruft sie irgendwelche Freunde von ihm an.
Mhm.
Und dann kommen die halt alle, nachdem sie ihnen kurz erklärt hat, was da abgeht, wollen die natürlich alle wissen, was da los ist. So, und dann steht plötzlich halt das ganze Wohnzimmer, nachdem es eh schon voll ist mit diesem Karton-Fortress, stehen noch sämtliche Freunde da. Einer ist gleich, ist so ein Filmemacher, der ist gleich mit Kamerateam angerückt. Da ist also ein Typ mit Kamera und ein Tonangler dabei und will eine Dokumentation über das alles drehen. Und deswegen haben wir auch immer wieder kurz solche O-Ton-Momente. Damit steigt der Film auch ein, dass wir einen O-Ton von Dave haben. Wie wir dann später sehen, wurde der in diesem Ding aufgenommen, wo eben unser Dokumentarfilmer ihn fragt, warum er das gemacht hat. Warum er hier einen Maze gebaut hat. Und seine Antwort ist halt, ja, ich wollte halt endlich mal was bauen und was fertig bauen.
Mhm.
Ja, jedenfalls, irgendwann wird es denen halt zu bunt und dann sagt die Freundin so, ey, mir reicht's jetzt, ich gehe da rein. Und er sagt aber von innen drin immer wieder so, hey, kommt nicht rein, das ist viel zu gefährlich, weil ich habe hier überall Fallen gebaut und Hindernisse und das ist zu gefährlich für euch hier reinzukommen. Und die halt die ganze Zeit so, Alter, willst du uns verarschen? So, bist hier einfach in einem fucking Karton. Weißt du, so, komm jetzt mal raus. Und dann gehen die da rein und kaum sind die halt drin, ist es natürlich riesig. Dann sind die da in so einem, es ist halt wie so ein
Spoofe.
Naja, es ist halt so Alice in Wonderland irgendwo.
Mhm.
Und geht durch so eine kleine Tür und plötzlich bist du halt in so einem riesen Labyrinth. Und das ist aber immer so Raum für Raum.
Mhm.
So ein bisschen wie bei Cube.
Sind die Räume dann so CGI oder ist das?
Nee, die haben die aus Kartons gebaut.
Ach so, okay.
Das heißt, die haben halt eh, also haben sich bei verschiedenen Firmen bedient. Anfangs haben sie wohl bei, weil da in LA American Apparel seine Fabrik hat und dann haben die von denen ganz viele von so Kartonabfällen bekommen,
mhm,
und haben dann, dachten erstmal, okay, das reicht uns dick, damit sind wir safe, haben dann angefangen zu bauen und nach 3 Wochen hatten sie halt nichts mehr davon. Dann wollte American Apparel aber nichts mehr hergeben und dann mussten sie andere Firmen anschreiben und das ist aber wohl in der Nähe von Solar City und deswegen haben die da sämtliche Firmen gehabt, konnten halt dann bei ganz vielen einfach die Müllcontainer nach Pappe durchsuchen und haben so das ganze Zeug zusammengekriegt und das ist halt stellenweise wirklich, wirklich aufwendig gemacht. Also das ist halt alles aus Pappe und noch mit anderen Dingen verbunden und da sind halt dann wirklich die abgefahrensten Sachen, weil da sind dann eben Fallen und zwar so von Indiana Jones bis irgendwie wahrscheinlich Saw, so ganz vieles. Also dieses Spektrum ist schon relativ groß, weil es fängt harmlos an, aber dann werden halt irgendwann auch Leute enthauptet und so.
Okay.
Wobei, auch hier, das ist eigentlich ganz, ganz nett gemacht. Also wenn dann in dem Moment, wo jemandem der Kopf abgehackt wird, kommt da kein Blut raus, sondern so Papierkonfetti.
Ach so, okay.
Das ist so rote,
geht man natürlich auch so die PG-Freigabe
oder so,
wahrscheinlich dadurch.
Roter Faden oder sowas.
Ach so, okay, also Pappmaché-mäßig.
Ja.
Aber jetzt.
Und dann gibt's auch eine Sequenz, wo die auch Muppets sind und so. Also, das ist schon so ein bisschen wie eine lange Community-Folge.
Ja, stimmt. Hab ich auch dran gedacht.
Weißt du, weil das gab's ja da auch in veränderter Form. Mhm. Wobei man sich vorstellen kann, dass die bei Community mehr Geld zur Verfügung hatten für diese eine Episode, mhm, als die hier. Weil das ist halt schon auch ein Riesenfaktor. Also es ist einerseits wahnsinnig kreativ und das rechne ich denen auch echt hoch an, wie die hier gearbeitet haben, weil die hatten halt in dem Studio, wo die gedreht haben, hatten die nur genug Platz, um zwei Räume jeweils von diesem Labyrinth zu bauen. Das heißt, die haben die zwei Räume gebaut, haben in dem einen gedreht, sind dann in den anderen umgezogen und während die den gedreht haben, haben die den anderen Raum wieder umgebaut zum nächsten Raum, den sie brauchen.
Okay.
Weißt du? Und so immer Step by Step dann halt die unterschiedlichen Räume abgefrühstückt. Mhm. Und du brauchst ja hier, also deswegen hast du jetzt auch keine große Continuity, aber die gehen ja sowieso nicht zurück in den Raum, wo sie hergekommen sind, sondern die wandern da ja so Step by Step durch und dann gibt's halt immer neue Fallen irgendwann. Gibt so einen Minotaurus, der ein Problem darstellt, der die dann halt auch verfolgt in diesem Labyrinth und die umbringen will und so. Ja, also die haben dann eben da so ein bisschen eine Story drum gestrickt, weil man merkt schon ziemlich, das war halt, die Idee war halt das eigentlich Geile, dass du so einen Typ hast, der in seinem Wohnzimmer aus Kartons ein Maze gebaut hat, was aber von innen halt riesig ist und wirklich so, dass die da drin verloren gehen. Mhm. Und die restliche Handlung, die hat halt wenig Futter, so, oder da ist wenig Fleisch dran, sagen wir mal, weil, also, erschwerend hinzukommt, dass der Schauspieler, also jetzt gerade hier, der Typ, Nick Thune heißt der, der spielt Dave. Mhm. Und Dave hat halt einfach das Charisma von einem Tetrapack Rotwein. Das, der hält das, der trägt das Ding nicht.
Mhm.
Und das hilft halt nicht, weil der ist schon, also am Anfang ja erstmal nur die Stimme, aber so, wir sollen uns ja eigentlich für ihn und seine Motivation, dieses Ding überhaupt zu bauen und was er da für einen Struggle hat, das würde halt enorm helfen, wenn das jemand geil gespielt hätte. Und es ist aber noch nicht mal nur das Schauspiel und das fehlende Charisma, es ist halt schon auch einfach nicht gut geschrieben. Also die Motivation der einzelnen Figuren ist auch völlig random zusammengewürfelt, was dann da so an Freunden ankommt. Und so, und die Verhältnisse untereinander, die glaubst du auch keine Sekunde, aber es ist natürlich auch irgendwo egal, aber die ruhen sich halt sehr darauf aus, dass sie halt hier diese vermeintlich geniale Idee hatten. Mhm. Weißt du, so der Rest ist nicht, das ist nicht gut geschrieben und nicht ausgeschrieben und so, das, also es fühlt sich voll oft an wie so ein erster Entwurf.
Schade.
Ja, aber der ist trotzdem unterhaltsam.
Wie erklären denn eigentlich diese Fallen? Also, weil er hat ja das Labyrinth gebaut, okay, aber woher kommen denn jetzt diese Fallen dir?
Ja, das fragen sie ihn dann auch. Ne? Er sagt, er wollte es halt eben anspruchsvoll gestalten.
Ach so. Okay.
Und bei viel, also je weiter die vordringen, desto öfter kommen die auch an einen Punkt, wo er sagt, ich habe keine Ahnung, wie das hier hinkommt. Irgendwann sitzen dann da auch so zwei Hipster drin, denen die vorbeilaufen. Da fragt sich dann auch kein Mensch mehr, wie die hier reingekommen sind. Also, okay. Aber das sind dann eben Momente, die relativ lustig sind.
Ja.
Deswegen, es gibt schon auf jeden Fall den einen oder anderen Moment, wo ich ganz gut gelacht habe. Aber es ist halt in der Summe, und ich mag Independent-Filme, aber man hätte das eben auch einfach geil spielen können. Mhm. Und da ist einfach, da hätten sie ein bisschen mehr Zeit mit dem Drehbuch verbringen müssen, glaube ich.
Also hier wäre ein Remake vielleicht gar nicht mal schlecht.
Klar, wobei,
höheren Budget, oder?
Ich meine, das könnte halt auch wieder eigentlich kontraproduktiv sein, weil natürlich würden die mit einem Riesenbudget hingehen und hier ganz viel mit CGI machen. Mhm. Und hier hast du aber so gut wie keine CGI.
Dann geht der Charme
also verloren. Also zumindest nicht im Take vor der Kamera. Dass die danach ein bisschen was mitgemacht haben, klar. Aber hier ist halt alles, was hier aus Pappe ist, ist real vor Ort aus Pappe da. Hm. Weißt du, und das merkt man natürlich. Und deswegen weiß ich nicht, ob das eine gute Idee wäre, das mit einem großen Budget nochmal zu machen. Aber klar, wenn jetzt hier Dave von Ryan Reynolds gespielt wird, dann ist das natürlich ein ganz anderer Film. Hm.
Kommt wahrscheinlich auch immer auf und zu ein Remake, so wie das klingt. Weil die Idee ist ja an sich schon ganz cool.
Ja, wobei ich eben, mich hat es sofort an Community erinnert. Ich bin mir gar nicht mehr so sicher, dass es sowas nicht schon in einer leicht veränderten Form gegeben hat. Mhm. Also im Endeffekt ist ja Jumanji voll ähnlich. Weißt du, sie spielen ein vermeintlich harmloses Spiel und plötzlich stecken sie in dieser Welt fest. Mhm. Finde ich einen ähnlichen Ansatz. Der Typ, der diesen Dokumentarfilmer spielt, Harry, der wird von James Urbaniak gespielt und die Fresse kennst du garantiert auch. Wir haben den zuletzt in Oppenheimer in einer kleinen Rolle gesehen, aber ich kenne ihn aus...
Das ist ja eine Referenz, ey.
Ja, eben. Deswegen,
aber vier Leute im Cast.
Ja, aber der hat 199 Credits, den hast du auf jeden Fall schon mal gesehen. Mhm. Ich habe mal eine Serie namens Difficult People geguckt, da war der im Hauptcast und kenne den echt aus vielen, vielen Comedies.
Okay.
Ja, das ist Dave Made a Maze. Also irgendwie hat er was. Ich habe ja irgendwo auch ein Herz für solche Filme. Aber eben, die hätten wahrscheinlich das Drehbuch noch ein bisschen polieren können. Aber auch dieser Film, der geht eine Stunde 20, ist damit auf jeden Fall auch einigermaßen kurzweilig und den kannst du auf jeden Fall machen.
Hm.
Also ich hatte hier schon meinen Spaß mit. Bin froh, den gesehen zu haben.
Kann uns Kitty ja mal ein bisschen Feedback geben, wie die zu dem Film steht und wie sie auf den kam und ob sie den mag oder wie sehr sie den mag oder was sie an ihm mag. Immer gerne her damit.
Ja. Ja, also wie gesagt, wenn man die Figuren ein bisschen besser ausschreibt, dann kann das ein richtig geiler Film sein.
Mhm.
So wirkt's halt leider ein bisschen random, weißt du, so sein bester Freund, der dann ankommt, dann haben die immer wieder so Buddy-Momente,
okay,
wo dann die Freundin auch nur in dem steht und die Augen verdreht, weil sie das halt immer so nervig findet und so, aber das ist auch alles, das irgendwie glaubst du das alles nicht. Und deswegen, ja, wenn du hier die Figuren ein bisschen besser ausschreibst, könnte das richtig cool sein. Dave Made a Maze.
So, so.
So, Rating gibt's nicht. Länge habe ich gesagt, jetzt Punkte. 6,3 sind's auf IMDb, Metascore ist bei 60, Letterboxd 3,3.
Ja, hier bin ich ein bisschen am Schwanken. Das ist nicht so leicht, aber ich sag mal 6,5.
7 sind's noch 7. Geworden, ja.
Okay. Dann bin ich ja froh, dass ich nicht nach unten geschwankt habe.
Ach so, ja? Hast du dir 6 überlegt?
Mhm. Ich dachte nicht, dass es mehr als 6,5 sind.
Na, dann hast du ja alles richtig gemacht.
Ja, wir sind Schadensbegrenzung.
Mhm.
Alrighty, Grüße an Kitty, die große Gewinnerin des letzten großen Losziehung, kann man nicht anders sagen. Ich glaube, 3 Filme von ihr waren dabei.
Mhm.
Und jetzt zu einem weiteren Supporter, nämlich Jens. Unser Kumpel Jens Mann kam auch mit einem sehr großen, berühmten Weihnachtsfilm um die Ecke, nämlich The Nightmare Before Christmas.
Ja.
Aus dem Jahr 1993. Und das war für uns beide keine Erstsichtung.
Nee. Aber ich hatte vergessen, mit was für einem Ohrwurm oder Ohrwürmern dieser Film daherkommt. Seit Tagen renne ich rum, Alter.
This How much is alike
Halloween.
We are.
This is Halloween.
Jetzt. We may be our lost brothers. Meinst du den?
Bist du wieder bei Emmett oder was?
Ja, das war Emmett.
Mhm.
Ja, This is Halloween. Ich von Marilyn Manson tatsächlich
gecovert. Ja, mhm. Ja, und das, also ich finde, der Film kommt schon mit ein paar Songs daher, die hässlich hängen bleiben im Kopf.
Mhm.
Danny Elfman halt.
Danny Elfman halt. Aber erstmal müssen wir raten.
Ja, du fängst an.
Ich fange an. Ich sag 8.
Mhm. Sag ich auch.
Okay. Auch ein Oscar-nominierter Film, nämlich für Effekte.
Tja, da kam Jurassic Park dazwischen.
Da kam Jurassic Park in dem Jahr. Und was viele fehlinterpretieren oder eben falsche Erinnerungen haben, es ist kein Film von Tim Burton, sondern es ist ein Film, wo Tim Burton die Story erdacht hat und einen Autorencredit kriegt.
Mhm.
Aber Regie geführt hat ein anderer.
Ja, aber sie machen es einem nicht leicht, was die Wahrnehmung angeht, weil eben. Das Ding heißt halt Tim Burton's Nightmare Before Christmas.
Ja, ja, eben. Man assoziiert es halt automatisch mit ihm, aber auf dem Regiestuhl saß Henry Selick, nämlich der Regisseur von Coraline, was ganz interessant ist. Bei dem wir, den hatten wir hier auch schon zweimal.
Zweimal?
Ja, einmal den Isa rezensiert und das war doch die einzige
Rezension. Achso, du meinst, Coraline hatten wir zweimal. Ich dachte, genau. Das ist den Regisseur. Weil
nee, wir hatten Coraline zweimal.
Keinen anderen Film von dem, oder?
Nee, von ihm hatten wir, glaube ich, keinen außerdem.
Ich kenne noch James and the Giant Peach.
Den habe ich auch mal gesehen, ja.
Aber mit 14 Credits hat er jetzt eh nicht so wahnsinnig viel gemacht. Aber gerade jetzt letztes Jahr wieder so ein Netflix-Film, ne? Dieses Wendell and irgendwas.
Ach so?
Ja.
Habe ich nicht gesehen, aber primär tatsächlich Stop-Motion-Filme.
Mhm.
Hat er sich schon darauf spezialisiert.
Ja, und da ist er ja mit Tim Burton an der richtigen Stelle.
Definitiv, weil das ist auch ein aus der Riege.
Ja, und deswegen Autoren-Credits hier halt Tim Burton als derjenige, der von dem die Story und die Figuren stammen.
Mhm.
Weil der hat sich dann nämlich ein Gedicht ausgedacht, bevor es diesen Film gab. Das ist im Endeffekt die Adaption davon. Und mitgeschrieben haben Michael McDowell, mit dem er schon Beetlejuice geschrieben hatte, und Caroline Thompson, mit der er schon Edward Scissorhands gemacht hat. Also
sie hat noch Addams Family übrigens auch in ihrer Vita. Ja, also
passt
Beetlejuice, Edward Scissorhands und Addams Family ist schon, da weiß man ungefähr, welche Richtung es geht. Ja, das ist jetzt nicht allzu überraschend. Auf jeden Fall.
Ja, stimmt schon. Er war jetzt auch auf jeden Fall einer der Filme, glaube ich, der so für Tim Burtons Handschrift irgendwie sehr repräsentativ ist. Auch hier total, wieder, auch wenn es nicht sein Film ist, verbindet man das halt irgendwie zwangsläufig, der Look und alles. Das ist unweigerlich mit Tim Burton verbunden.
Ja. Total. So, kommen wir zur Handlung. Also im Zentrum dieser Story steht Jack Skellington.
Das finde ich halt so lustig, Alter. Guckst du gerade die aktuelle Fargo-Staffel?
Nee, die habe ich noch nicht angefangen.
Ach, okay. Ja, weil...
Da gibt's eine Referenz?
Da gibt's, naja, also ein paar böse Jungs dringen in das Haus unserer Protagonistin ein und das an Halloween und verkleidet als der Anführer ist als Jack Skellington. Verkleidet also eine Jack Skellington-Maske an.
Okay.
Und dann wird das Mädchen hinterher bei der Polizei halt befragt, wer ist da eingebrochen, und sie sagt halt Jack Skellington. Ja, und ich habe die Folge unmittelbar gesehen, bevor ich diesen Film gesehen habe, deswegen finde ich das ganz witzig.
Cooles Timing auf jeden Fall.
Ja.
Ja, und dieser besagte Jack Skellington halt, du sagst, ein Nadelstreifenanzug, halt so Skelettkopf, halt ohne Augen, und lebt in einer Stadt namens Halloween Town.
Ja, der ist der König von Halloween Town.
Er ist der König. Es gibt halt jedes Jahr gibt es halt so eine Wahl zum König halt von Halloween Town, und die gewinnt er halt jedes Jahr. Also der ist da. Der ist da gefeiert von allen. Das ist so der große Master.
Der Pumpkin King ist er, oder?
Der Pumpkin King. Ja. Und alles dort ist bewohnt von sehr gruseligen Gestalten. Also er lebt da mit Vampiren, mit Hexen, mit irgendwelchen Ghouls, Monstern und mit so Ungeheuern, und alles kreucht und fleucht. Also alles, was so die Fantasie hergibt, sieht man da in diesem Halloween Town. Aber irgendwie fühlt sich nachdem er zum x-ten Mal zu diesem Halloween King gewählt worden ist, fühlt er sich halt trotzdem irgendwie leer und unerfüllt, und streift dann so durch die Gegend und kommt dann in so einen Wald. Und in diesem magischen Wald hast du verschiedene Türen, die zu verschiedenen Feiertagen führen. Und er fühlt sich da irgendwie magisch angezogen zu so einer Tür, wo halt so ein Weihnachtsbaum drauf abgebildet ist. Macht die auf, geht da rein und befindet sich plötzlich in einer anderen Stadt namens Christmastown. Und Christmastown ist komplett anders als das, was er bisher kennt. Da ist nichts düster, da ist alles bunt, alle sind froh. Keine Toten, keine Kopflosen, sondern du hast irgendwelche Bewohner dort, die über den gefrorenen Eissee schlittern, die Lieder singen.
Auch so ein Song, Alter, als er das erste Mal entdeckt alles, dieses What's This?
Ja.
Ohrwurm, ey, schlimm.
Das war doch bei den Trailer Effects, wie oft der What's This gesagt hat, oder? Wie oft der What's This ja, gefallen ist, irgendwie 27 Mal oder so. What's This?
Ja, auch ein krasser Song.
Ja, und er ist total fasziniert, weil alles so jolly ist und fröhlich und die Leute sich beschenken, und ist total fasziniert von diesem Weihnachtsszenario und kannte das halt gar nicht. Mhm. Und geht dann wieder zurück nach Halloween Town und will natürlich seinen Mitbewohnern da erzählen, wie geil das alles ist und dass wir unbedingt auch dieses Weihnachten feiern müssen. Und dann geht er zurück nach Christmastown und entführt, oder lässt zumindest den Weihnachtsmann entführen, den Original-Weihnachtsmann, der dort die Geschenke verteilen kann, damit er nämlich in die Rolle von dem Weihnachtsmann schlüpft als Sandy Claus.
Ja, er glaubt ja, dass der so heißt.
Also er glaubt, dass er Sandy Claus heißt, und deswegen wollte er jetzt Sandy Claus spielen und wollte halt in Kostüm und Schlitten kostümiert, wollte halt von Schornstein zu Schornstein halt fliegen, um die Kinder zu beschenken. Das Problem ist bloß...
Ja, das macht er ja dann noch.
Macht er auch, aber er hat es halt noch nie gemacht. Und deswegen landen da Geschenke bei den Kindern, die eher so ein bisschen spookiger Natur sind als jetzt schön. Und er terrorisiert eigentlich mehr so die Familien, als dass er da Fröhlichkeit mit reinbringt.
Ja, aber unbewusst. Unbewusst, oder? Also muss man schon dazu sagen, er hat ja die besten Absichten.
Das stimmt, er hat die besten Absichten, aber...
Er kennt halt nur Halloween und alles, was halt gruselig ist.
Ja, und deswegen landen halt irgendwelche Monster und so bei den Kindern unterm Weihnachtsbaum.
Das ist geil, nicht. Dieser Shot, wo, also die Totale, wo wir nur die Dächer sehen und er immer wieder Schornstein rein, kommt wieder raus, und dann hörst du es kreischen, und dann ins nächste Haus, er wieder raus, hörst du es wieder kreischen. Fand ich ganz geil.
Also er selbst sieht ja schon scary aus, weil er hat natürlich diesen Bart und diese Weihnachtsmann-Kostümierung, aber du siehst, dass er total hager ist. Du siehst halt diesen Skelettkopf, weißt du, also der Bart hängt halt irgendwie unten so, klebt noch nicht mal irgendwie richtig im Gesicht. Und allein schon diesen Anblick, da zucken einige Kinder zusammen, als die dann den Santa Claus, Sandy Claus praktisch dann überraschen bei der Bescherung.
Ja.
Oder beim Platzieren der Geschenke. Ja, ich weiß nicht, wie weit ich noch erzählen sollte. Also.
Ja, ich glaube, über Sally müssen wir noch was erzählen.
Ja, stimmt, Sally gibt's noch. Das ist indirekt der Love Interest. Also Sally ist eine Person, die so ein bisschen an die Frankenstein-Story angelehnt worden ist, weil Sally ist eine zusammengenähte Person mit verschiedenen Extremitäten, von denen sie sich auch mal trennen kann und dann wieder selbst annäht im Laufe des Films. Und die ist auf jeden Fall skeptisch, was diese Weihnachtsprozedur angeht. Und die sagt so, die Bewohner, Schuster, bleibt bei deinen Leisten, so, ihr habt mit Weihnachten nichts am Hut und das kann nicht gut enden. Und sie warnt halt Jack, dass er diesen Plan jetzt, den Weihnachtsmann zu spielen, dass er das nicht umsetzen soll, das endet auf jeden Fall böse.
Ja, die hat da ein bisschen mehr Überblick.
Die ist so ein bisschen die hat da mehr Überblick. Sie ist so ein bisschen das gute Gewissen eigentlich von diesem Szenario. Alle sagen so, ja klar, warum nicht und so und hin und her.
Ja.
Und lass nicht da so mitreißen. Und sie guckt da ein bisschen weiter.
Ja, und das Ganze sehen wir mal wieder in beeindruckender Stop-Motion.
Ja.
Also, ich finde es immer wieder krass, wie detailverliebt das ist. Und ja, abgefahren, echt. Das habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Und das ist echt krass, ne? Das altert nicht. Also,
ja, absolut.
Da passiert mal so gar nichts mehr. Es ist völlig egal, ob du das vor 10 Jahren gesehen hast oder ob du es in 10 Jahren guckst.
Ja. Dafür, dass der Film von 93 ist, da siehst du wirklich gar nichts. Also, hast du recht, der Film ist komplett zeitlos. Ist auch wahnsinnig liebevoll, die Welt, die hier aufgemacht wird, die ganzen Figuren und so, das muss man dem Film lassen.
Ja, und ich meine, also zum einen hat er halt auch wahnsinnig seinen Stempel in der Kultur, Popkultur hinterlassen. Weil du ja wirklich kaum Weihnachtsdeko in irgendwelchen, ich war neulich im KDW. Weil Touristen da waren, wohlgemerkt. Ich gehe da sonst nicht hin. Ey, und dann hast du da.
Seitdem man Wilmersdorf wohnt, geht da regelmäßig im KDW einkaufen.
Ja, ich mache mal Champagnerfrühstück.
Kann ich mir richtig vorstellen mit dir.
Ja,
Champagnerfrühstück im KDW.
Ach, Alter, am besten noch
im
mit
Bademantel.
Austern oder was? Nee. Ja, so einen geilen Bademantel hätte ich ja mal gerne. Aber Dinger sind scheiße teuer, Alter.
Ach so?
Kostet ein paar hundert Euro, so ein anständiger Bademantel.
Wurde ja auch bei Humana so gebraucht, Alter.
Ja, das ist besonders lecker, Alter. Also, wenn es nicht gerade der vom Dude ist, will ich keinen gebrauchten Bademantel. Alter, was ist mit dir los?
Entschuldigung, dass ich jetzt selber ein bisschen praktisch denke.
Ausgerechnet ein Bademantel bei Humana, Alter. Ich habe ja echt viele Secondhand-Klamotten, aber also.
Da hört's auf.
Bei Bademantel hört's auf.
Unterwäsche, Socken, okay, aber ja. Beim Bademantel, nee, das ist nur wirklich die
eben,
Grenze.
Ich bräuchte auch eine neue Badehose, die hole ich mir auch nicht bei Humana. Ja. So, wie sind wir da gelandet?
Ja, weil wir beim KDW, wir sind irgendwie im KDW abgedriftet, weil du meintest, dass da auch Deko
ist. Ja, Alter, und da haben die natürlich jetzt eine riesen Weihnachtsabteilung mit Deko zu absurdesten Preisen und da ist halt auch super viel von Nightmare Before Christmas dabei. Also Jack Skellington ist da halt einfach auch ein beliebter Charakter.
Ja, auch der Bürgermeister, der mal das Gesicht wechselt,
genau,
hat auch schon gesehen bei irgendwelchen
Dekosen. Ja. Ja, und deswegen, also was dieser Film halt so für einen Eindruck gemacht hat auf Popkultur und alles, was so danach kam, schon beeindruckend. Und wenn man den heute wieder guckt, weiß man halt irgendwie auch warum, weil eben, es ist kein bisschen gealtert, das sieht halt immer noch wunderbar aus, alles hat immer noch seine Wirkung. Die Songs sind immer noch echt schlimm. Also schlimm im Sinne von, bleiben die halt fies im Ohr hängen. Ja, ich verstehe es.
Man muss halt auch damit leben können, dass hier fast ausschließlich gesungen wird. Also du hast wirklich einen Song nach dem anderen, der hier durch den Film führt.
Weil ich wüsste jetzt gar nicht, ob hier mehr gesungen wird als bei unserem ersten Film.
Na gut,
aber klar, das ist auch, das ist ein Musical im Grunde.
Ja, definitiv. Ja. Also es ist, aber es ist auch viel ist gar nicht mal so Gesang, sondern mehr so ein Sprechgesang, oder?
Ja, es fängt zumindest immer so an, weil er ja aus seiner emotionalen Stimmung raus anfängt zu sinnieren und daraus wird dann meistens ein Song. Das ist schon irgendwie ganz cool gemacht.
Finde ich auch.
Deswegen finde ich es auch spannend, dass wir für Jack Skellington einen Sprecher für den Gesang haben Das ist nämlich Danny Elfman himself.
Mhm. Und dann spricht das jemand anders.
Ja, für die Sprechpassagen ist es aber Chris Sarandon. Mhm. Ich meine, Oscar nominiert, ne? Für Dog Day Afternoon. Mhm. Also jetzt auch kein No-Name. Und sowieso sind hier noch ein paar Leute, die schon namhaft sind. Also Sully wird von Catherine O'Hara gesprochen.
Paul Rubens haben wir hier wieder.
Paul Rubens, ja. William Hickley können wir auch kennen. Mhm. Und Glenn Shaddix, glaube ich, auch, weil der war ja schon bei Beetlejuice dabei. Mhm.
Keine schlechte Riege.
No.
So, jetzt kommen wir zu meiner Kritik, was den Film betrifft. Ich habe ja schon gesagt, optisch und was so die Aufmachung angeht, das liebevolle Stop-Motion und so, da kann man dem Film nichts vorwerfen, das ist ja großartig. Aber ich bin kein Riesenfan von The Nightmare Before Christmas.
Okay.
Weil ich finde die Songs gar nicht so overmäßig. Ich finde die Songs halt nicht besonders cool. Also die haben mich jetzt nicht so mitgerissen und die nehmen halt einen großen Teil des Films ein. Und die Story an sich finde ich schon ganz interessant, aber irgendwie konnte mich der Film noch nie so reinreißen. Schon damals nicht. Und jetzt auch bei der Wiedersichtung fiel mir halt auf, dass ich nie so involviert bin in die Story, dass ich den Film jetzt komplett feiere, sondern ich mag das, was du über die Stadt der verlorenen Kinder gesagt hast. Mhm. Ich mag die Aufmachung und dieses nicht satt sehen können an der liebevollen Inszenierung und Art der Inszenierung. Mhm. Habe ich halt mehr Freude dran als an der Story und an dem Film selbst und auch an dem Hauptcharakter. Bin ich jetzt nicht so involviert.
Okay. Hast du den denn jetzt auch schon oft gesehen oder wie läuft das mit dem?
Ich glaube, ich habe ihn erst ein zweites Mal gesehen.
Ach so. Oh,
ich habe ihn irgendwann mal gesehen und okay. Das war jetzt mein Rewatch. Ich weiß nicht, ob ich den schon mal ein drittes Mal gesehen habe, aber ich war schon beim ersten Mal so, dass ich gesagt habe, so richtig verstehe ich den Riesenhype nicht. Und war schon immer, ich weiß nicht, ob das jetzt wieder ein legitimer Vergleich ist oder ob du jetzt wieder reingräbst, aber ich war ein größerer Fan von Frankenweenie, was die Stop-Motion-Filme von Tim Burton angeht und da, wo er so seine Hand drin gelegt hat. Und den fand ich cooler und ich habe mir jetzt im Zuge von The Nightmare Before Christmas seine Kurzfilme angeguckt von damals, nämlich Vincent, dieser 6-Minuten-Film. Mhm. Damals war, glaube ich, auch der erste Film, den Tim Burton irgendwie als Regie-Credit hat. Und den Kurzfilm von Frankenweenie, der 30 mhm. Minuten geht, was ich ja nicht wusste. Daraus haben die ja dann Langfilm-Stop-Motion-Film Frankenweenie gemacht. Mhm. Der Kurzfilm an sich, der 30 Minuten geht, ist aber ein Realfilm.
Ach was, okay.
Wo Shelley Duvall die Mutter von dem kleinen Jungen spielt. Und hier, okay. Der eine von den Einbrechern von Kevin allein zu Hause spielt den, wie hieß er denn nochmal? Der spielt auf jeden Fall den Vater. Also nicht Joe Pesci logischerweise,
ja,
sondern
der andere.
Daniel Stern.
Oh, sehr gut. Oh.
Daniel Stern spielt halt den Vater neben Shelley Duvall und mega gut. Auch schwarz-weiß so, okay. Weißt du, hat so ein bisschen so diesen Horrorfilm-Look der 50er, 60er Jahre.
Na, ich kenne ja Frankenweenie auch noch nicht.
Der ist super. Also ich mag Frankenweenie und ich mag tatsächlich jetzt den Kurzfilm, habe ich zum ersten Mal gesehen, den finde ich auch richtig großartig.
Ach, das finde ich abgefahren, dass dir das mit den Songs so geht, weil mir ist jetzt bei dieser Sichtung wieder aufgefallen, dass man diese Songs eben nicht nur aus diesem Film kennt, sondern die werden voll oft eingesetzt, ob das jetzt bei Disneyland ist, bei irgendwelchen Awardshows oder irgendwelchen...
Also ich kannte nur dieses This is Halloween, so außerhalb vom Kontext, die anderen Songs...
Die Melodie von dem What's This, das auf jeden Fall hast du das auch schon an anderen Stellen gehört. Also es gibt ja echt einige Songs, von denen ich behaupte, dass die anderweitig noch zum Einsatz kommen. Egal, ob das jetzt eben in irgendwelchen Einkaufszentren zur Weihnachtszeit ist oder dass du das eben in anderen Filmen mit einem Weihnachtskontext irgendwie hörst und
möglich,
so.
Möglich, ja.
Also ich finde,
ja, schon,
die sind schon ziemlich präsent, finde ich.
Ja, dass der popkulturell seinen Fußabdruck dahinterlegt hat, das würde ich hier nicht widerstreiten. Also da würde ich jetzt nicht widersprechen.
Okay, aber dann geht's ja hier genauso wie mir bei Stadt der verlorenen Kinder. Okay.
Ja, so richtig. Also klar ist er kurzweilig mit 76 Minuten, aber irgendwann so, wenn du mit den Songs halt nichts anfangen kannst und mit der Hauptfigur, denkst du dann auch so, ja, es ist halt,
das
ist halt ganz
ja
cool.
Was
halt
stört dich dann an Jack Skellington? Das ist auch eine coole Figur.
Keine Ahnung, weiß nicht.
Das
stört mich.
Das ist viel zu dürr.
Ja, das jetzt, kann ich subjektiv jetzt nicht sagen, was mich daran gestört hat. Er ist halt so ein Hauptcharakter, mit dem ich halt nicht so viel anfangen kann.
Mhm. Na gut.
Dieses Skelett in der Existenzkrise. Mhm. Dieses Skelett in der Existenzkrise.
Ja gut, dann können wir zumindest noch ein bisschen was zur Technik sagen, weil da habe ich mir ein bisschen was rausgeschrieben, weil die Trivial Facts, also da gibt's viel über die Technik, dann gibt's aber eben auch vieles, was nicht so interessant ist, weil es dann irgendwie darum geht, welches Spielzeug in welcher Phase wie wo gelandet ist.
Hau raus.
Naja, ich meine, die haben 3 Jahre an dem Ding gearbeitet, das ist halt schon lang, ne?
Ja.
Die haben 91 angefangen und dann kam der irgendwann Ende 93 raus und die haben 100 bis 120 Leute einfach 3 Jahre in dem Ding gearbeitet. Und unterm Strich für eine Sekunde Film haben die hier 12 Stop-Motion-Bewegungen eingebaut. Mhm. Deswegen ist das schon eine ziemlich flüssige Angelegenheit. Also das finde ich eh cool. Ja, haben das halt Peak, im Peak war das so, dass die auf 20 Bühnen gleichzeitig gefilmt haben. Und das finde ich halt schon krass, weil so sind es insgesamt halt an die 110.000 Bilder, Einzelbilder für diesen Film. Das ist natürlich schon eine aufwendige Kiste, das musst du mal überlegen, ey. 3 Jahre Einzelfotos machen, das ist auf jeden Fall ein Act.
Ja, ich habe mir auch die Making-ofs angeguckt, dass sie halt immer den Kopf von Jack Skellington immer so abstöpseln konnten und hatten, glaube ich, 100 verschiedene Köpfe oder so. Also je nachdem, ob er gegrinst hat und dann so verschiedene Stufen des Ganzen und dann haben sie immer den Stoff eingesetzt, den Kopf eingesetzt, den sie halt in der Szene gebraucht haben.
Hey, und dann überleg mal, bist du für eine Sekunde musst du da 20 verschiedene Köpfe raufsetzen, Alter, bist ja bekloppt.
Ja.
Ja, und also ist ihr, ein zeitaufwendiges Ding.
Wie hieß die nochmal?
Sally?
Bei Sally war es so, da konnten sie den Kopf nicht abschrauben, weil sie ja Haare hatte. Sie hat diese langen roten Haare, sonst hätten sie da auch jedes Mal irgendwie so einen Hustle gehabt. Da haben sie halt so ein Gesichtsteil gebaut, wo sie halt nur so das Gesicht halt irgendwie abmachen konnten und wechseln. Also krass Geficke.
Mhm. Naja, das ist also schon sehr aufwendig. Mhm. Und der wurde ja ursprünglich von Touchstone released. Ne? Weil Disney ist ja eigentlich ein Disney-Film, aber den haben sie dann an Touchstone abgeschoben, Tochterfirma. Und erst 2006 wurde der von Disney re-released.
Okay.
Schon witzig.
Ja, geht ja auch als einziger Disney-Film, glaube ich, mit Stop-Motion, oder? Ich glaube, das ist der einzige Stop-Motion-Disney-Film, der unter der Disney-Ägide geführt wird. Alles andere war ja so Leica Studios und...
Ist das so?
Ich glaube, ja. Ich glaube, alles andere war animiert, also klassisch animiert. Okay. Oder mit Computer halt.
Ja, hat dann auch 24 Millionen gekostet.
War ein Hit.
Und hat über 100 Millionen eingespielt. 101,6 Millionen im Kino. Und dann, ja, willst du gar nicht wissen, was da noch an Video- und DVD-Sales dazu kam.
Schon krass, dass da kein Sequel kam, oder?
Naja, es gab ja immer wieder Versuche, da was zu machen in die Richtung. Und
Tim Burton meinte, wenn ihr etwa.
Ja, Henry Selick hat halt immer gesagt, wenn ihr da irgendwas machen wollt, dann geht das nur mit Tim Burton.
Mhm.
Also er muss das Ding greenlighten, sonst passiert da mal gar nichts.
Also Disney wollte
man... Das ist wahrscheinlich wieder so ein rechte Ding, ne? Weil Disney könnte wahrscheinlich theoretisch hingehen und einfach selber ein Sequel machen.
Drauf scheißen, ja. Disney wollte, soweit ich das weiß, auch mal eine animierte, normal animierte Version halt von Nightmare Before Christmas machen. Und da hat Tim Burton auch interveniert und meinte so, also er hatte nicht vor, hier jemals ein Remake zu machen, hat sich wahrscheinlich vertraglich zugesichert, kann ich mir vorstellen.
Mhm.
Ansonsten ist es so, wie du sagst, ansonsten könnte Disney drauf scheißen. Die haben, glaube ich, nur wirklich die Rechte an diesem Film.
Mhm.
Weil der hat gesagt...
Naja, aber warte mal, in den Theme Parks ist doch Nightmare Before Christmas auch im Einsatz.
Ja. Da schon.
So gesehen können sie ja nicht nur die Rechte an dem Film haben.
Ja gut, ist die Frage, wie viel er davon hat, aber er wird ja im Vertrag wahrscheinlich festgehalten haben, wie das mit Sequel steht.
Ja, hoffentlich. Mhm. Oder anscheinend, ja. Naja. Ja, ist wohl besser so.
Denk auch.
Okay, und der Guess hat kein Herz für diesen Film. Das ist schade.
Naja, nee. So richtig, mein Herz war hier nicht dabei. Mhm. Da, mein Herz war eher bei Emmett Otter.
Okay.
Gut.
Tja.
Kommen wir zu den anderen Punkten. IMDb 7,9.
Mhm.
Hat einen Metascore von 82. The Nightmare Before Christmas und Letterboxd ist hier bei einer 3,9. Sieht alles nicht so schlecht aus.
Mhm.
Von mir eine 7.
7?
Ja, eine gut gemeinte 7.
Naja, aber ich finde, hier zählt man mindestens das Gleiche wie bei Stadt der verlorenen Kinder. Der Aufwand und mit welcher Kreativität und Liebe zum Detail hier jedes einzelne Bild kreiert ist, da könnte man auch sagen, ist eine 7 eigentlich dreist.
Wie hast du da so schön gesagt? Ich glaube, das habe ich hier schon mit einberechnet. Irgendwie sowas war da. Insofern kann ich dich da zitieren.
Okay, gut. Heißt ein Miesen für mich. Ich bin mal 8,5. Das heißt, halben Miesen für dich. Ah, guck mal, hast du gewonnen.
Habe ich gewonnen heute?
Ja.
Mein erster Sieg in der regulären Episode.
Dein erster Sieg.
Und unfassbar.
Eine knappe Kiste. 1,5 zu 2.
1,5 zu 2 geht das heute aus.
Weil der Guest kein Herz für Nightmare Before Christmas hat. Das ist natürlich
schade. Ja, ich weiß nicht, ob ich schon mal erwähnt habe im Zuge dieses Podcasts, dass ich nie so der Riesenfan von The Nightmare Before Christmas war, aber...
Nee, offensichtlich nicht.
Naja, gut.
Naja, nee. Das hast du einfach schon wieder vergessen, weil ich, obwohl ich schon hundertfach gesagt habe.
Von wegen so, ach nee, offensichtlich nicht, sonst hätte ich mir das gemerkt in 400 Episoden. Wahrscheinlich, lieber.
Remind me to avoid trivia games with you.
Die weißt du nicht mal, was wir in Episode 338 besprochen hatten. Ne?
Ja, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern?
Oh. Hm? Schönes Zitat.
Just so happens that we have in our studio today one of the world's five leading Bumsen Experts.
So, willst du noch irgendwas loswerden?
Bumsen Experts. Wir können gerne mal eine kleine Sneak Peek machen auf die nächste Episode. Da kommt uns nämlich Classic Dave nochmal zum Richtung Jahresende besuchen. Der wollte auch nochmal mit uns ein Episodchen aufnehmen.
Oh, ich muss noch seine Geburtstagsgrüße, die er mir geschickt hat, muss ich noch samplen. Muss ich auf jeden Fall vorspielen. Hier ist ein Highlight.
Schön, da sind wir mal gespannt.
Ja,
und wir hoffen mal, dass er hier kein Papplabyrinth baut aus irgendwelchen Kartons, sondern dass er einfach nur Filme rezensiert. Und da gibt es nochmal richtig schönen Weihnachtscontent fürs Herz. Wir reden nämlich über im Westen nichts Neues.
Oh ja.
Da gibt es Leichen und Gedärme nochmal kurz vor Heiligabend.
Mhm. Und das war's dann auch mit den kurzen, knackigen Filmen, die uns hier aufgetragen wurden.
Ja, das ist das Gegenteil davon. Danke, Marci.
Ja.
Wir haben uns dann natürlich auch für die längstmöglichste Version entschieden und die hat Dave noch irgendwie mit Blu-ray vor 2 Tagen irgendwie ist die bei sich reingeflattert und den holen wir uns dann ab und dann gucke ich den und dann guckt Lee den oder umgekehrt.
Mhm.
Also ist nochmal ein bisschen mit dem Hustle verbunden, aber
ja.
Den bringen wir dann, kommt dann in die Episode.
Mhm.
Und am 24. Dezember kommt eine Support-Episode raus. Das ist nämlich tatsächlich ein Sonntag und da gibt's nochmal volle Weihnachtsdröhnung. Da kommen dann die restlichen Weihnachtsfilme, die wir noch im Auftragsportfolio haben. Das ist einmal Klaus und der zweite ist
Black Christmas.
Black Christmas, genau.
Den ich gestern geguckt habe.
Der Slasher, den hast du schon geguckt.
Mhm.
Und auch wir drei, da ist nämlich unser Zubi dabei. Und Lee und ich wollen dann auch so, unseren eigenen Film soll dann auch so ein bisschen weihnachtlich zumindest angehaucht sein. Gucken wir mal, ob das funktioniert.
Ja, da muss ich mir noch was einfallen lassen. Aber ja, Dennis, Azubi ist in der Haus.
Azubi ist in der Haus. Also insofern haben wir noch so ein bisschen Best-of hier im Dezember. Kommen auf jeden Fall einige Gäste noch am Start.
Mhm. Warum holen wir eigentlich nicht Dave und Dennis zusammen?
Können wir auch mal machen. Bis jetzt sind es auf jeden Fall 2 getrennte Episoden.
Ja.
Konntest ja dann Dennis gerne beibringen, dass ich noch 3,5 Stunden im Westen nichts Neues angucken muss.
Nee, oder sonst machen wir halt noch eine Supporter-Episode oder so. In der Konstellation.
Kriegen wir hin. Vielleicht machen wir dann...
Dennis muss doch mal Dave live erleben.
Aber Dave kommt doch einen Tag vorher.
Ja, außerdem hat er Dave ja schon beim Wu-Tang-Konzert live erlebt.
Ja, das stimmt. Müssen wir mal gucken, vielleicht klappt es ja, aber ja. Die beiden auf jeden Fall zusammen,
könnte
die hätten, glaube ich, auch nichts dagegen.
Ja. Ja, gucken wir mal. Aber eben, wir
gehört
haben
ja ein bisschen Koordination dazu. Ja.
Paar Gäste am Start und auf jeden Fall auch einiges an Programm. Das so gerade ist es schon auch wieder ein bisschen mit Hustle verbunden, das alles zu gucken.
Ja, wir sind, im Januar sind, also es haben noch nicht alle Auftragssupporter ihre Filme aufgetragen, muss man dazu sagen. Wir stehen jetzt bei 13 Auftragsfilmen. Also jetzt haben wir wieder eine schöne Schlagzahl an Auftragssupportern im Moment.
Ja,
also ein bisschen was zu machen.
Gerade ist ein bisschen Arbeit. Morgen sind wir auch noch im Kino, Mensch.
Morgen sind wir im Kino, ja.
Ha.
Über den Film werden wir dann auch berichten.
Mhm.
Also.
Habe ich mir noch überlegt, ist das sinnvoll, das jetzt schon zu machen? Auch wenn der halt noch nicht läuft fürs restliche Volk?
Schauen wir mal, können wir kurz vorher machen. Können wir selbst ein bisschen lenken, wann wir den bringen.
Ach so, stimmt.
Aber so wie es aussieht, ist das wahrscheinlich ein Film, mit dem wir wieder so eine Support-Episode als gemeinsamen Film füllen.
Ja.
Da werden wahrscheinlich die wieder in den Genuss kommen.
Okay.
Gucken wir mal.
Gut.
Ja, jedenfalls nächste Episode im Westen nichts Neues. Und das ist ein gutes Stichwort. Sind wir raus für heute oder was?
Was, weil wir hier im Westen sind oder was?
Weil wir im Westen sind und eigentlich nichts Neues machen, sondern einfach nur wieder einen Podcast rausbringen.
Nichts Neues machen? Ich meine,
wir bringen ja immer wieder jede Episode was Neues raus.
Das ist der Punkt. Also im Gegensatz zu deinem Leben, wo sich anscheinend seit ein paar Jahrzehnten vieles wiederholt, haben wir in jeder Episode neue Filme und Serien.
Neues Punkteraten auch.
Also außer Coraline wurde ja noch nie was doppelt besprochen.
Das stimmt. Hast du recht. Und wenn, dann sind es nur kurze Punktenachreichungen.
Ja.
Alrighty.
So, sind wir raus.
Sind wir raus. Schöne Weihnachtszeit noch.
Ja.
Tschüss. Fahrt vorsichtig. Tschüss.
Bewegt Bild-Banausen.